Gasgeflüster heute erst am Montag, denn es gibt brandheiße News aus Mattighofen. Die durften wir aber den Tag vorher noch nicht verkünden. So heiß ist das Geschäft rund um die neue KTM 97 Duke. Außerdem Branchen-Updates aus Asien, denn dort gibt es einen Preishammer, den wir diskutieren müssen, und ein Schwergewicht, das auf den deutschen Markt drängt. Also viel Spaß mit dieser Folge Gasgeflüster. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten. So sieht das aus, der Motorrad-Stammtisch bei herrlichem Sonnenschein. Der Sommer ist Vollgas da. Es gibt keine Ausrede, nicht mehr Motorrad zu fahren. Außer, dass es vielleicht sogar zu heiß wird. Umso wichtiger, liebe Freunde, hydriert euch, immer schön ausreichend trinken. Und nein, alkoholhaltiges Bier vor der Fahrt zählt natürlich nicht dazu. Das haben wir uns alle danach verdient. Wer sich das jetzt schon bald seit über einem halben Jahr verdient hätte, ist der Michel, der ja dieses Jahr alkoholfrei angeht. Aber er sieht noch nicht völlig zerstört deshalb aus, sondern im Gegenteil, wie immer, gut, obwohl er eine wilde Woche hinter sich hat. Warum, dazu gleich mehr, und ich begrüße ihn auch gleich. Vorher aber die Agenda, die hatte ich im Vorgespräch ihm schon erzählt, er hat sie direkt danach wieder vergessen. Heute gibt's Motorradthemen saftig. Zuerst geht's nach Asien, da hat sich nämlich einiges getan. Dann wird es ganz kurz sportlich mit der Chance für euch da draußen, richtig Geld zu sparen. Und zu guter Letzt geht's nach Mattighofen, denn da steht was ganz Neues an. Und das ist auch der Grund, warum ihr diese Folge hier am Montag erst hört. Es gab ein Embargo zur Kommunikation. All das kann Michel aber gleich erzählen. Erstmal ein herzliches Hallo nach Darmstadt. Hallo Michel.
Hallo Jan, vielen Dank für die Anmoderation. Du hast sie auch wie immer sehr abwechslungsreich und auch lang genug gestaltet, dass ich hier im Hintergrund mein Mikro noch gemutet lassen konnte und mir den Kaffee rauslassen. Denn du bist natürlich ein Charmeur. Und hast wie immer geflunkert, denn ich fühle mich, so wie ich aussehe, müde. Es waren sehr anstrengende Tage und es geht ja auch anstrengend weiter. Das ist ja am Sonntag geht's los, also am eigentlichen Veröffentlichungstag, der jetzt ja 24 Stunden verzögert ist, geht's für uns los nach Most zum Rennstrecken-Event. Und der Hinweis mit diesem Bier, liegt das daran, dass du meinen kleinen Mailer noch gelesen hast oder meine kleine Nachricht, die ich vorhin in unsere Rennstreckengruppe geschickt habe, mit den Do's and Don'ts und Vorbereitungshinweisen für ein Rennstrecken-Event. Da hatte ich nämlich dieses auch mit aufgenommen, im Sinne von, es wird heiß, trinkt viel, plant viele Getränke ein und nein, Bier gehört nicht dazu. Also wir sind da eventuell Brüder im Geiste. Wenn du diese Nachricht nicht gelesen hast, also dein Grinsen verrät mir das.
Habe ich nicht, ja, okay. Habe ich nicht, aber ihr merkt
gleich da draußen, gleichgeschaltet sind wir hier.
Wenn es Events mit uns gibt, könnt ihr euch darauf verlassen, dass es wirklich ein All-Inclusive-Package ist. Der Michel pampert hier schon wieder die Leute, bereitet alle darauf vor, die Gruppe aber natürlich auch so, dass es dort die Profis gibt, die den Greenhorns so ein bisschen moralische oder planerische Unterstützung gibt. Es ist schon wieder eine Freude. Ich bin so gespannt auf dieses Event, hab schon wieder richtig Bock. Bevor wir aber dort auf die Details zu sprechen kommen, müssen wir über die neuesten News aus Asien sprechen. Ich sage ganz bewusst Asien, denn es ist nicht nur China, was hier zuletzt häufig Thema war. Nicht zuletzt durch die Testbikes, die wir bei der Ausfahrt dabei hatten mit der CF Moto, sondern ein anderes, nicht wirklich kleineres Land schickt sich an, den nächsten Hammer fallen zu lassen. Uns erreichte es letzte Woche in der WhatsApp-Gasgeflüster-Exclusive-Gruppe. Da hat jemand den Link dazu geteilt und es ist wirklich ein Kassenschlager, kann man so sagen. Michel, du weißt, worum es geht?
Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Ich bin gespannt für unsere Zuhörenden. Ich habe keine Ahnung, was jetzt für eine Bombe platzt. What the fuck are you talking about?
Brody, du liest weder dann offensichtlich die WhatsApp-Nachricht als auch den Newsletter, den Gasletter, den wir rausgeschickt haben. Da stand es nämlich drin, es geht um den Hersteller Ultraviolet,
so, ja,
wie auch immer man es ausspricht.
Dieses Billig-Moped.
Aus Indien.
Ja.
Ja, ist es. Ich bin gespannt, wie man das so einschätzen kann. Ich glaube, wir haben irgendwann im Frühjahr schon mal drüber gesprochen, als ich auf der E-Mod, deren, wie soll man sagen, Hauptmotorrad oder wie auch immer, oder deren Flagship-Motorrad gesehen haben. Die F11 heißt sie, die sehr, sehr sportlich daherkommt, wie so ein aggressives Naked-Bike, voll elektrisch aussieht. Ich dachte zuerst, boah, das ist es, weil auch das gibt es, glaube ich, ab 8.000, 9.000 Euro. Ja, 9.000 Euro sind es, 8.990. Und das sieht schon geil aus. Ich habe mich dann aber intensiver damit beschäftigt Und stellt sich raus, es ist eigentlich eher so ein 125er-Ding irgendwie. Und ja, die Verarbeitung wahrscheinlich dann auch so ein bisschen dem Preis geschuldet. Ich würde es trotzdem super gerne mal testen. Und jetzt kommt's aber. Also nicht nur das haben die, was optisch auf jeden Fall ein Hingucker ist, sondern jetzt angekündigt die Ultra Violet, wie auch immer man die ausspricht, Shockwave.
Ja, wir wollten gerade sagen, wir haben noch nicht drüber gesprochen, dass es sich nur um Elektromotorräder handelt. Ne? Diese Information haben wir gerade ausgespart, weil diejenigen unter euch, die natürlich nicht wissen, was Ultraviolet ist und worüber Jan vor einigen Monaten hier mal erzählt hat, nachdem er auf der Messe gewesen ist, und den Newsletter nicht bekommen. Großer Aufruf an dieser Stelle. Link zur Anmeldung findet ihr in den Shownotes, dann verpasst ihr das auch nicht mehr. Also, wer das nicht wusste, Ultraviolet baut Elektromotorräder und die haben jetzt, ich habe es natürlich gelesen, nur aufgrund der vielen Neuigkeiten, die mich gestern und vorgestern ereilt haben, einfach wieder verdrängt. Die bauen jetzt so ein super, also eigentlich ein Discount-Elektromotorrad und also viel, viel günstiger geht es eigentlich gar nicht. Absurd, wie die das machen, vor allem, wenn man sich anschaut, was ähnliche Modelle wie diese, wie heißen sie, Zero und Talaris und Suron, die ja quasi alle in dieser Rubrik sind, ne? Um so ein Moped geht es. An Preisen verlangen und was jetzt Ultraviolet da will. Also absurd. Also, aber erzähl mal mehr, weil ich habe das Bild zwar noch vor Augen, aber keine Details, Fakten und Zahlen.
Also es geht um ein Enduro-Motorrad, sieht optisch von außen echt cool aus, gibt es in zwei Farbvarianten, einmal so schwarz und gelb, finde ich schon mal ziemlich cool, könnte auf jeden Fall die junge Light ansprechen, die ja dann gerne eh so ein bisschen für farbige Dekore und Details empfänglich sind oder die draufkleben oder in einem nicht weniger interessanten Weiß-Rot-Verschnitt. Und kommen wir aber mal auf die Fakten zu sprechen. Antrieb 14,5 PS und 505 Newtonmeter am Hinterrad. Das ist schon eine ganz schön krasse Ansage. Also diese 14,5 PS, denkst du ja zuerst so, aber es ist ja wie immer so, wenn du dann die Spitzenleistung von diesen Elektromotorrädern dann wirklich fühlst, das ist ja brutal, du kannst es noch viel besser beurteilen als ich, aber 505 Newtonmeter am Hinterrad, das ist schon richtig heftig. Reichweite, und das finde ich interessant, das habe ich jetzt von motorcycles.news, steht Reichweite 165 Kilometer nach indischem Fahrzyklus. Was zum Teufel ist der indische Fahrzyklus?
Ja, die stehen also, hauptsächlich im Stau und bewegen sich mit den Füßen fort, weil es halt einfach so langsam geht. Deswegen wird natürlich Akkukapazität gespart. Also realistisch umgerechnet auf europäischen Bedarf 25 bis 35 Kilometer. Also so würde ich das jetzt mal einschätzen aufgrund meiner Zero-Erfahrung, die ja auch, was hat die, 365 Newtonmeter Drehmoment im Hinterrad, wenn ich das richtig erinnere. Und das war mir eigentlich schon, wenn du auf volle Leistung gehst, für Einsteiger zu arg, weil ich hatte es ja beschrieben, auf der letzten Fahrt, die ich vor der Rückgabe gemacht habe, ja, da quasi mir das Vorderrad gefühlt immer an der Ampel ins Gesicht gesprungen ist, weil ich halt nochmal dieses Elektro-Feeling und diese schiere Leistung spüren wollte. Also, puh, ja, 500 Newtonmeter, Mann, weil das Ding wird ja wahrscheinlich auch nicht zwiegen. Das ist ja vom Format, du hast gesagt Enduro, aber wirkt eigentlich eher wie ein Enduro-Mountainbike als ein Enduro-Motorrad, ne? Das ist ja super schlank, super zierlich und super leicht dann dementsprechend auch.
Ja, Gewicht können wir direkt drauf zu sprechen. Nicht ganz so leicht, wie es vielleicht erwartet hätte, wobei mit Akku ist das natürlich auch mal ein Thema. 120 Kilogramm.
Oh, okay, das ist nicht so wenig.
Nee, wollte gerade sagen. Also das ist, irgendwo scheint es da schon seine Pfunde zu haben. Weiß ich nicht, ob das die Wheelie-Neigung ein wenig reduziert. Und jetzt kommt ja aber der Hammer. Nee, wir sagen erstmal noch kurz weitere Fahrwerte von 0 auf 60 angegeben mit 2,9 Sekunden. 120 km/h in der Spitze. Deine Zero-Erfahrung war ja so, hey, den Antritt, der ist wirklich phänomenal, aber dann oben raus wird es halt schon auch ganz schnell dünn, irgendwie die letzten Kilometer auf den Tacho zu bringen, da brauchst du so ein bisschen Rückenwind im besten Falle. Also wahrscheinlich eben genau das gleiche Segment, was du angesprochen hast, nichts, um jetzt irgendwie dauerhaft über die Landstraße zu fahren, es sei denn, man ist da preissensitiv, weil dann wird es auf einmal richtig attraktiv. Und der Preis in Indien, 175.000 Rupien, und wem es jetzt den Atem verschlägt, der sei beruhigt, in Euro ist das einfach so krass. Das sind ungefähr 1.900 Euro. Und wenn das mal keine Ansage ist, Auslieferung ab Juli 2026, so steht's hier, 1.900 Euro für so ein Ding. Was macht es mit dir, Michel, wenn du das hörst?
Ja, ich krieg so ein Temo-Gefühl und denk einfach, wie, keine Ahnung, wie kann das sein, verstehe ich nicht, so, also, ich weiß es nicht, so, ne, also wenn man sich Zero anschaut, zum Beispiel, oder die Talaris und so, die produzieren ja quasi alle in, oder lassen produzieren vielmehr, in asiatischen Ländern, ne? Und die Mopeds kosten halt trotzdem nochmal dreimal so viel. Wie soll das gehen? Wie kann das gehen? Was ist da für eine Idee dahinter? Wie, ah, ich weiß nicht. So, ne? Das erinnert mich, ich bin ein Kind der 90er Jahre und für diejenigen unter euch, die auch damals ihren 1B-Führerschein gemacht haben oder sogar den klassischen, was waren das damals? Wie hieß die normale Variante? Einfach nur A war das? Ich weiß es nicht mehr. Nee, keine Ahnung. F, also dieses 50 Dings, 50 Kubik Ding, da gab es damals den Baumarktroller Rex 50. Für, weiß ich, ob das damals 900 Mark oder was waren, so irgendwie habe ich so dieses Gefühl, das geht in diese Richtung. Ne? Du hattest dann auch Scheibenbremse, aber nicht hydraulisch betätigt, sondern per Seilzug. Und also irgendwie habe ich so dieses Ramschgefühl. Und ich frage mich halt auch, ja, wer guckt denn dann danach? So, ne? Also wir haben natürlich nicht so einen großen Aufwand beim Thema Motor, ne? Oder quasi grundsätzlich Motorperipherie, weil du halt diesen Elektroantrieb hast und den Akku. Aber ja, ich meine, du willst ja trotzdem das Ding irgendwie gewartet haben und bremsen will jetzt auch nicht, also will ich auch nicht, dass irgendwelche Laien da quasi an diesem Moped rumfingern und rumschrauben. Und viele, die sich das dann vielleicht kaufen, haben eh keine Ahnung. Also ich bin, ah, irgendwie habe ich immer Bauchschmerzen. Ich weiß nicht.
Ja, ich
Bin
bin
ich
auch
alter,
so,
weiser
in
Mann?
mir schlagen zwei Herzen. Also ich denke mir, wenn du jetzt irgendwie einfach nur was Simples brauchst für Fortbewegung von A nach B, keine Ahnung, in der Stadt, so ein bisschen Pendelei, bla bla bla, dann ist es natürlich schon eine krasse, attraktive Kampfansage, weil du dann ja auch vermeintlich kaum Kosten hast für den Unterhalt im Vergleich zu irgendwelchen Wettbewerbsprodukten. Und das ist natürlich potenziell ein günstiger Einstieg in das Thema Elektromobilität. Deswegen ist halt schon krass. Ich denke mir halt umgekehrt, kannst halt eigentlich, wenn du da 1.900 € auf den Tisch legst, gar nicht so viel falsch machen, einfach mal aus der Perspektive, ne? Du solltest natürlich nicht erwarten, dass es jetzt das beste Fahrwerk, beste Bremssystem und so weiter irgendwie ist. Die 505 Newtonmeter finde ich dann natürlich schon krass, weil es dadurch halt echt extrem sexy wird für Fahranfänger und Fahranfängerinnen so. Und ja, gut, die junge Leid, was die halt immer machen. Was ich an diesem Thema super interessant finde, als wir mal intensiver über die China-Bikes gesprochen haben uns einige Nachrichten auf verschiedenen Kanälen irgendwie erreicht, wo gesagt wird, ah, das kannst du ja nicht unterstützen und das System und kommunistische Partei und Diktatur und bla 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 und ist ja letztendlich Blutgeld, wo ich dann immer meinte, so naja, aber BMW und Co. produzieren halt zum Teil auch in China, so, also wo ist da irgendwie so der Unterschied? Und dieses Argument zählt ja jetzt eigentlich nicht mehr für Indien, weil ich kenne mich zu wenig aus, muss ich ehrlich sagen, Schande über mein Haupt, was in Indien da gerade so abgeht, aber es ist augenscheinlich nicht ganz so krass wie jetzt in China, meine Mutmaßung. Das heißt, das Argument wird dann schon mal ein bisschen abgeschwächt. Gleichzeitig wissen wir alle, dass auch in Indien Produktionsbedingungen eher so mäh sind. Aber auf jeden Fall interessant, was da kommt. Ich würde es trotzdem gerne einfach mal testen. Ich würde es echt gerne mal sehen und vielleicht dann auch einer Zero gegenüberstellen, mal schauen, was dabei rauskommt. Aber auf jeden Fall spannendes Ding. Wer sagt, hey, ich muss gerade irgendwie auf jeden Cent irgendwie so achten, hätte aber Bock auf irgendwie sowas Leichtes, um damit vielleicht zur Arbeit zu fahren, keine Ahnung, 10 Kilometer. Dazwischen ist immer noch so ein Schotterweg. Ich nehme das mal. Der hat auf jeden Fall hier ein attraktives Angebot. Genug der Ultraviolet, wie auch immer sie heißt. Wir bleiben aber kurz noch im asiatischen Raum und gehen jetzt nach China, wie es eben angekündigt war. Und ich möchte eigentlich nur noch mal zwei Dinge mitnehmen, die ich da so gesehen habe. Zum einen sportlich gab es ein Update und davor aber, wie nennt man denn das? Wie nennt man so eine Goldwing? Was sind das? Reiseschiffe?
Boah,
Wohnmobile auf zwei Rädern? Oder wie nennt man
Power
die?
Cruiser, keine Ahnung, also das ist ja wirklich gute Frage. Also aus dieser Rubrik bin ich so weit weg, aber ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst, weil wir jetzt am Wochenende, ach am Wochenende sage ich schon, die letzten Tage auf der KTM-Präsentation vermutlich über genau dieses Motorrad gesprochen haben oder mir erzählt wurde davon, dass du jetzt beschreibst, lass mich raten, es geht quasi um die chinesische Goldwing. Und die Chinesen haben versucht, dem Topf nochmal quasi einen größeren Deckel zu verpassen oder den Topf viel größer zu machen. Denn das Ding irgendwie hat einen V8-Motor, Boxer und wiegt irgendwie 460 Kilo trocken oder was, wenn ich das richtig erinnere. Also irgendwie sind solche Zahlen, wurden mir gesagt,
Genau.
irgendwie 2 Liter V8 Boxermotor war das, glaube ich, ne? Also irgendwie so ein Riesenkoloss und einfach ein absurdes Gerät wohl. Ich habe es auch noch nicht gesehen. Du kannst mir gleich mal verraten, wie das Teil eigentlich heißt. Oder vielleicht google ich es auch einfach mal als Motorrad mit V8 aus China. Und Gib mir aber schon mal währenddessen Zahlen, Daten, Fakten und Werte. Ah, jetzt sehe ich es auch. Okay. Alter, what the fuck? XXL Cruiser mit 8-Zylinder Boxer, da ist es. Dein Lieblingsmedium wird mir ja als erstes angezeigt, da hast du es wahrscheinlich auch gesehen. Motorrad Online, Grüße gehen raus an die Kollegen von der Motorpresse Stuttgart an der Stelle.
Und es ist die Zoho, keine Ahnung, ob man das so richtig rausspricht. S2000, und du hast eigentlich schon alles gesagt, was ich in dem Kontext gesehen habe. Und da bist du schon auch auf der Seite unterwegs. Was ich auf jeden Fall richtig krass finde, die haben da auch so ein paar Bilder aufgelistet. Die sind damit recht dynamisch unterwegs. 2 Liter Aggregat mit 154 PS und was ich jetzt ganz spannend finde, 190 Newtonmeter Drehmoment am Hinterrad. Und wir nehmen einfach nochmal kurz ein paar Sekunden zurück, als wir über die Ultra Violet gesprochen haben, mit 505 Newtonmeter, 8-Gang Doppelkupplungsgetriebe. Also super krass, du hast gesagt 466 Kilogramm, 210 km/h in der Maxgeschwindigkeit. Ein Preis habe ich jetzt für dich gar nicht, aber wir können davon ausgehen, dass es auch einfach ein massives Ding wird. Was mich überrascht hat, als ich die Bilder gesehen habe, es scheint so, als hätte das Cockpit noch so analoge Anzeigen und nicht hier irgendwie so voll digital. Ich hätte jetzt gedacht, so vorurteilsbeladen, der ich nun mal bin, dass hier die Chinesen einfach komplett da eine Anime-Show auf dem Display abzünden. Aber vielleicht ist es auch noch der Style, den man da haben will. Also super krass, ein imposanter Wettbewerber zur Honda Goldwing. Wir sind mal gespannt, was da kommt. Und der Unterschied könnte nicht größer sein zu dem nächsten Update kurz aus China, dass ich einmal mit dir besprechen
will. Ganz kurz, ich muss noch ganz kurz auf dieses Motorrad eingehen. Denn ich habe es jetzt eben das erste Mal gesehen. Und was an der Stelle unbedingt zu erwähnen ist, es sieht, und das macht bei der Leistung in Anführungsstrichen und dem Gewicht auch Sinn, es sieht irgendwie aus, als hätte es 10 Meter Radstand. Also es wirkt einfach ultra langgestreckt. Auch bedingt natürlich durch den Boxermotor im V4-Konzept, also in dem V8 Boxer-Style, ne, wo du die 4 Zylinder hintereinander hast, brauchst du natürlich Luft nach hinten. Aber ich würde sagen, so von der Form finde ich es, auch wenn ich es nie fahren würde, ne, muss ich sagen, stilistisch ist es nicht verkehrt. Das hat hier so einen weinroten Metallic-Lack oder in Schwarz, ne? Und es wirkt irgendwie Cruiser-Style, flach dahingestreckt, Seitentaschen mit inkludiert. Also wäre dann vermutlich eigentlich eher sogar schon, also könnte man auch als Bagger bezeichnen, weil es eben diese Taschen hat, inkludiert. Ich finde, muss sagen, optisch könnte ich mir vorstellen, dass es Leuten gefällt und die das dann auch kaufen. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, diese Lenkerkonstruktion, ne? Also du hast ja quasi die Griffe sind ja mittig über dem Tank angeordnet, aber du hast halt circa, weiß nicht, 30 bis 40 Zentimeter gefühlt bis zur Gabel. Und da ist es ja irgendwie eine eigenartige Konstruktion, Verlängerung zur Gabel hin. Weißt du, was ich meine? Das sieht ja irgendwie total wild aus.
Also ist so völlig verrückt. Verrückt eigentlich auch der Preis. Ab 28.000 ist das, was ich rausgefunden habe. Einfach horrend wieder mal, wie viel Geld du dafür ausgibst. Aber das Ding ist, dass sie damit 10.000 bis 15.000 Euro günstiger ist, als die Goldwing. Also es ist so abstrus. Also ich muss sagen, ich habe, seit wir diesen Podcast hier machen, mich, glaube ich, auch mit Blick auf die Motorräder zu einem gewissen Grad weiterentwickelt, offen, Sachen ausprobiert, die ich noch nie davor gemacht habe. Aber ich glaube, dass ich mir ernsthaft Gedanken über die Art von Motorrad mache, da müssen schon noch einige Jahrzehnte ins Land gehen und ich kann es mir dann immer noch nicht so richtig vorstellen. Aber ja, wilde Nummer, jetzt aber auch die Überleitung dann zu unserem nächsten Thema. Aus China von CF Moto, nicht FC Moto, CF Moto, die arbeiten ja wild am supersportlichen Auftritt, sind ja auch in der Supersport vertreten, dieses Jahr in der WSBK, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und haben jetzt einen neuen Geschwindigkeitsrekord verkündet auf ihrem Superbike, der V4 SRRR, und haben 316 km/h auf den Tacho gebracht. Das heißt, die Chinesen machen keine Späße mehr. Die wollen richtig einen drauflegen. Es geht darum, die Superbike offensichtlich dann auch als Serienmodell in den Handel zu bringen. 316 km/h, Schon eine stabile Ansage, genau waren es 315,82 km/h.
Also das wollte ich gerade sagen, das sind dann nicht Tacho, sondern Tacho, wir wissen ja alle, Tacho geht immer vor. Das sind dann wahrscheinlich echte GPS-gemessene 315, irgendwas, wenn du das schon so genau sagst. Ne? Also
vor Ort notariell beglaubigt als gültiger Bestwert, das ist schon krass.
Also das ist schon wild. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, soll die wahrscheinlich jetzt irgendwie im August noch vorgestellt werden. Also da kommt auch eine Weile Großes von CF Moto. Das Ding sieht ja auch optisch wild aus. Wir hatten das ja auch in einer unserer Folgen als Thumbnail. Mir fällt jetzt leider nicht ein, welche das war, aber könnt ihr ein bisschen nach unten scrollen, findet ihr auf jeden Fall. Da ist das Moped auf dem Cover. Wir packen natürlich auch die Links zu den entsprechenden Geschichten, zu denen wir gerade uns austauschen, mit in die Shownotes. Da könnt ihr euch eben auch die Zuo, diesen Bagger Cruiser China Klump, also Klump im Sinne von Riesenhaufen mit 466 Kilo, könnt ihr euch dann auch anschauen und mir dann vielleicht auch klären, wie sich das fahrtechnisch anfühlen soll mit diesem nach hinten gezogenen Lenker. Also super wilde Geschichte und da ein Geschwindigkeitsrekord. Wir hatten aber noch eine andere Statistik, die du vorhin angedeutet hast und den Rückkehrer in die...
Die bringe ich gleich, du hörst die Agenda nicht zu, Michel. Jetzt geht es nämlich
sie mir nicht. Ich
in die sportliche Ebene und Chance für euch Geld zu sparen.
Denn
für uns geht's ja jetzt, während ihr das hört, fahren wir wahrscheinlich schon im Kreis, in Most mit der Moto Racing School. Erstmal auch dahingehend, wir wollten ja eigentlich dieses Jahr das Projekt nochmal angehen, nachdem wir letztes Jahr die 400er Cover hatten, jetzt auf ein 600er Modell zu gehen. Hat kurzfristig leider nicht geklappt, aber wir haben natürlich Alternativen und so kommt mein Lieblingsunternehmen ins Spiel. Natürlich BMW Motorrad und wir werden den schönen Vergleich fahren der aktuellen S1000 Doppel-R versus Michels schöner Yamaha R1. Ich freue mich umgekehrt, aber massiv, ich habe es ja auch schon geschrieben im Chat so, weil wir haben ja irgendwie selten Zeit, einfach zu zweit mal Motorrad zu fahren. Das ist ja wirklich so die Minderheit. Bei den Gasgeflüstern Ausfahrten ist es eh nicht drin so. Letztes Jahr waren wir, glaube ich, 2-3 Runden zusammen auf der Strecke, aber halt 400er versus 1-Liter Maschine. Das geht dann immer nur kurzweilig und dann juckt es irgendwann im Handgelenk bei dem, der auf der 1-Liter Maschine sitzt und dann war es das halt so. Und dieses Jahr sind wir zumindest, was den Hubraum angeht, sehr vergleichbar unterwegs. Werden da sicherlich auch die eine oder andere Runde drehen. Michel, so viel Unterstützung, wie du den ganzen Teilnehmenden und der Gruppe bei uns gibst, lässt du hoffentlich auch mir zuteil werden, weil ich habe schon gesagt, ich war noch nie in Most. Bin schon ein bisschen aufgeregt und es verschafft mir so viel Ruhe, wenn ich weiß, der Michel wird ein bisschen vorwegfahren und mich mitnehmen, mir die Strecke erst nochmal zeigen, damit wir uns da rantasten. Und sein Schweigen jetzt oder gleich die Entgegnung werte ich als, das wird er mit absoluter Liebe machen. Er freut sich genauso drauf. Ist es so, Michael?
Ja, absolut. Ich bin wirklich sehr gespannt. Ich war jetzt ja auch, wir waren das letzte Mal zusammen in Most. Da bist du als Unterstützung gewesen.
T-Cup.
Im T-Cup, genau. T-Cup, das war 2020. Also ich bin jetzt 6 Jahre nicht in Most gefahren. Ist eine Weile her. Bin auch sehr gespannt. Weiß nicht, ich hoffe, ich weiß noch, wo es ungefähr lang geht. Und die gute Nachricht ist aber, Most komplett neu asphaltiert. Am Wochenende drauf findet übrigens die Euromoto statt, auch in Most. Also falls ihr jetzt nicht unbedingt Bock habt, uns zuzugucken, aber bei der Euromoto könnt ihr auch mit dem Code GAS20 20% Rabatt auf die Tickets Euromoto Most, könnt ihr euch auf jeden Fall sichern. Aktuell, das brauche ich gar nicht erwähnen, das Gewinnspiel ist bis dahin schon durch. Also habt ihr da die Möglichkeit, richtig, richtig schnelle Jungs euch anzugucken und richtig, richtig schnell geht's da wirklich zur Sache. Lukas Tulovic ist in Most gefahren, 1:31 letztes Jahr, also wird dieses Jahr wahrscheinlich noch schneller sein, so mal als Benchmark. Und natürlich bin ich sehr gespannt auch auf den Vergleich mit dem Motorrad, denn mein Motorrad ist jetzt ja tatsächlich 11 Jahre alt, also eine halbe Generation Rennsport liegt jetzt dazwischen und ich bin mir sehr sicher, dass die straßenzugelassene S1000 Doppel-R mit Lichtern und allem drum und dran, die du dort pilotieren wirst, vermutlich mindestens genauso schnell, wenn nicht sogar schneller sein wird, einfach nur aus der Kiste als das Motorrad, was ich als Rennstreckenmotorrad habe. So, also
weiß ich gar nicht, weil letztes Jahr war ich ja in Oschersleben dann auch mal auf deiner R1 zurück unterwegs, hatte den Ansatz, das ruhig anzugehen, weil es war dein Motorrad, da ist sehr viel Liebe, die Dekors und so weiter dran gepackt worden. Und ich habe auf dem meine absolute Bestzeit in Oschersleben gefahren. So schnell war ich noch nie, obwohl ich das Jahr davor, glaube ich, auf der Doppel-R unterwegs war. Kann natürlich einfach auch an den Slicks liegen. Die Doppel-R kommt wahrscheinlich wieder mit diesen Semi-Slicks. Metzler, was ist das immer?
Metzler Racer K3 normalerweise. Oder die haben auch Slick-Bereifung. Und wir werden, Niki hat mich gebeten, quasi, dass wir Reifen mitbringen. Das heißt, du wirst auch auf normalen Slicks unterwegs sein. Von daher sehe ich das nicht. Und ich bin mir sehr sicher, es gibt einen Grund, warum du letztes Jahr mit meiner R1 deine persönliche Bestzeit im Oschersleben gefahren bist. Und die hat aber nicht mit der R1 zu tun, würde ich behaupten, sondern mit der Kawasaki, die du vorher gefahren bist. Weil die Kawasaki dich zwingt, weil sie so wenig Leistung hat, sehr präzise zu fahren, auf die Linie zu achten, viel Schwingen mitzunehmen und halt einfach nicht wild in der Gegend rumzuhacken. Und wenn du die Linie auf dem Motorrad dir aneignest und dann auf das große Motorrad umsetzt, auch wenn du logischerweise aufgrund des Leistungsunterschieds ein bisschen eine andere Linie fahren musst und andere Bremspunkte hast, aber du hast zumindest die richtige Richtung und das macht dich automatisch schnell. Also da, du lernst auf kleinen und langsamen und leistungsschwachen Motorrädern, lernst du schnelles Motorradfahren, weil die dich dazu bringen, präzise zu fahren. Und das nimmst du natürlich mit und sorgt dann natürlich dafür auch, dass du schnell auf dem Motorrad bist. Also ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt, vor allen Dingen, weil die Temperaturen ja ultra heiß werden sollen. Es sollen ja weit über 30 Grad oder auf jeden Fall über 30 Grad geben. Und bei den Temperaturen Superbike zu fahren, ist natürlich einfach auch massiv anstrengend. Es ist halt, die 600er wäre mir tatsächlich die liebere Option gewesen. Ich habe ja tatsächlich auch noch versucht, eine KTM 99 RCR für das Event zu bekommen, die ich ja vor kurzem Monte Blanco fahren durfte und mit circa 125 PS, glaube ich, und knapp 100 Newtonmeter Drehmoment einfach die so der für mich der Sweet Spot im Rennstreckefahren inzwischen ist, wäre auf jeden Fall die entspanntere Variante gewesen. Hat leider nicht geklappt für dich, Jan. Jetzt müssen wir beide Superbike fahren. Ich bin gespannt, wie es wird. Aber du bist ja inzwischen hier Triathlet, Fitnessprofi, Ausdauermagnet, Spinning-Doktor, also es ist ja, du wirst das ja mit einem Lächeln, wirst du die Schweißperlen von der Stirn wischen und sagen, ja, der nächste Turn bitte.
Das bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall ausreichend trinken und ihr merkt schon, mit der Motor Racing School ist man auf jeden Fall super gut bedient. Die Niki hat jetzt schon nochmal viele Informationen auch rausgeschickt, ganz kurzfristig auch auf unsere Anfrage nach dem Motorrad eingegangen. Also super cool, alle, die auch letztes Jahr dabei waren, haben bestätigt, super gute Organisation, das funktioniert einfach immer. Und wenn ihr also auch Bock habt, mit der Motor Racing School mal unterwegs zu sein, dann gibt's jetzt eine einmalige Chance. Michel, dein Part.
Absolut, wir sind jetzt ja vom 22. bis 23. Juni mit der Motor Racing School in Most, aber es gibt natürlich dieses Jahr noch weitere Termine und die Niki hat mir verraten, dass es für das Event am Lausitzring noch Plätze gibt. 11. bis 12. Juli, auch eine neu asphaltierte Strecke, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ich mag den Lausitzring sehr, sehr gern. Da waren wir damals auch mit der German Motor Masters. Eine super, super coole Strecke. Und mit dem Kurs mit dem Code GG50 bekommt ihr auf das Freifahrer-Ticket, also mit dem eigenen Motorrad hin und dort im Kreis fahren, 50 Euro Rabatt. Also habt ihr die Möglichkeit, ein bisschen Geld zu sparen. Ich kann euch den Lausitzring als Strecke nur empfehlen. Motor Racing School von der Organisation in dem Drumherum sowieso. Sehr, sehr einsteigerfreundlich. Und falls es euch wie Jan geht und ihr sagt, hey, ich möchte zwar gerne im Kreis fahren, aber habe gar kein eigenes Motorrad. Es gibt bei der Motor Racing School auch die verschiedenen Paketoptionen. Also man kann sich da quasi mit Instruktion, ohne Instruktion und tatsächlich auch mit gestelltem Motorrad, mit dem Goldpaket, da einbuchen. Da gibt es, glaube ich, die 50 Euro Rabatt nicht drauf, sondern das ist auf dieses Freifahrerticket. Aber falls ihr Bock habt, einfach grundsätzlich im Kreis zu fahren mit einem Motorrad neuester Generation, BMW S1000 RR, habt ihr da auf jeden Fall die Möglichkeit. Und ich muss tatsächlich nochmal das Fass aufmachen und hinterher schicken, dass es nicht unclever ist, einfach ein Motorrad für die Rennstrecke zu mieten. Ich habe jetzt in der Vorbereitung auf die Veranstaltung überlegt, okay, wann bin ich das letzte Mal mit meiner R1 gefahren? Letztes Jahr, als wir in Oschersleben waren. Seither stand die quasi nur in der Garage. Sie kostet mich jeden Monat Versicherung, weil es ja, falls sie irgendwie abbrennt oder irgendwas so in der Mitte versichert ist. Du musst natürlich regelmäßige Inspektionen machen, du musst Reifen kaufen, dies, das. Ne? Also das Motorrad kostet mich im Jahr mehrere hundert Euro. Da kann ich auch für mehrere hundert Euro so diese Miete machen und weiß dann aber auch, es ist immer alles tipptopp. Ich habe ein neues Motorrad, ich muss mich nicht um nichts kümmern, ich habe die Reifen drauf, die Karre wird getankt, so quasi Premium-Stil und Pro-Rider-Feeling. Hingehen, Helmchen aufsetzen, Motorrad draufsteigen, losfahren, zurückkommen, wieder abgeben. Also ist nicht der schlechteste Move, das so zu machen. Und wir hatten ja Dominik bei der ersten Gasgeflüster-Podcast-Ausfahrt mit dabei, ehemaliger Ausfahrtsteilnehmer. Ich hoffe, er hört uns noch. Grüße gehen raus an der Stelle. Der hat es damals auch immer so gemacht, hat gemeint, hat uns das ja auch so vernünftig vorgerechnet. Wenn du nicht regelmäßig fahren gehst, ist es nicht ungeschickt, das mit dem Fremdenmoped zu machen. Und was noch dazu kommt, die Dinger sind auf einen gewissen Betrag halt auch versichert. Das heißt, wenn die Kiste abfackelt, dann zahlst du halt quasi diesen Vollkasko-Versicherungsbetrag und bist in Anführungsstrichen fein raus und hast nicht das ganze Motorrad verloren. So, ne? Also, wir wollen natürlich nie hoffen, dass was passiert. Ganz wichtiger Punkt. Aber der Teufel ist ein Eichhörnchen, ne? Und noch eine Sorge weniger, die man hat. Man ist dann halt ein paar tausend Euro los, aber nicht 15 oder 20.
Also natürlich, das ist so. Ich meine, nochmal zu deiner R1, was vielleicht mich die letztes Jahr auch beflügelt hat, war sicherlich das Fahrwerk, das einfach super sauber eingestellt war. Und wir haben ja jetzt relativ vergleichbare geometrische und körperliche Attribute, so wiegen ungefähr gleich viel. Das heißt, es hat dann schon gepasst. Das ist natürlich was, was man dann mit so einem Motorrad nicht machen kann. Da kriegt man ein Standardfahrwerk, das aber auch sehr gut funktioniert. Nichtsdestotrotz, ich habe das ja schon öfter so gemacht bei der Niki. Und für mich bedeutet es halt einfach, ich komme mit meinem normalen Auto hin, habe hinten Bierchen drin, mein Lederkombi und Ausrüstung und so weiter. Das, was ich halt brauche, um dort zu übernachten, und steppe da raus, ziehe mich an, steig aus dem Motorrad. Du fühlst dich wie so ein
Ja.
Profifahrer, der kriegt das Motorrad dahingestellt. Du musst dich nicht drum kümmern, ums Tanken, um Reifen. So, wenn die Reifen schlecht sind, werden die einfach gewechselt, zack, zack, wenn die abgefahren sind. Du hast gar keinen Stress und allein das ist halt schon so viel wert. Auch das Tanken, wir wissen alle, Sprit wird gerade nicht günstiger. Wilde
Also,
Nummer. Aber jetzt
Schickimicki, Jan, da ist er wieder, ne? Vom Chalet direkt auf die Rennstrecke und das Premium, den
so, meine
Profi-Service.
Freunde, ich lasse die Bombe jetzt
Da war er
droppen.
wieder.
Michel schaut gerade nach einer neuen Wohnung. Er kann es nicht mehr aushalten. Und ich hoffe, dass er die bekommt, weil dann kann ich auch drauf eingehen. So was ich mitbekommen habe, ist er jetzt bald von seiner 40 Quadratmeter Wohnung
46 bitte,
umzugsbereit in ein
46, ja? Also auf diese 6
46.
Quadratmeter lege ich dann doch Wert.
Ich vermute, er hat mir ein
Zu
paar Sachen
zweit übrigens auch,
vorenthalten, gehe
ne? Zu
davon aus,
zweit. Es ist.
dass er sich verzehnfacht auf 460
Ach ja,
Quadratmeter
genau.
mit Pool, Jacuzzi, allem drum und dran. Er hat, glaube ich, eine dreifachige Garage für all seine Projekte, damit die dann da noch besser versauen können und gleichzeitig mehr Platz haben. Es seien ihm auf jeden Fall die Daumen gedrückt, wenn das wirklich funktioniert.
Fake
Dann
News.
war es das mit Charlie,
Alles
ja.
Fake
Und
News. Aber was keine Fake News
dann
sind,
ist der
ich
Will
muss es
Michel am
nochmal
Start.
hinterher schicken. GG50, 50 Euro sparen beim Lausitzring-Event mit der Motor Racing School. Das wollte ich jetzt zum Abschluss nochmal hinterher schicken. 11. und 12. Juli. Link findet ihr in den Shownotes. Könnt ihr euch das angucken. Genau. Also, und jetzt, entschuldige ich.
Wie war der Code?
GG50.
Also GG50,
Also,
alles klar.
Gas,
Gut,
Geflüster.
machen wir weiter und jetzt kommt die Überleitung zum Hauptthema und auch die ist wieder mit einer Branchennews verbunden, denn die Zulassungszahlen vom Mai 2026 sind da und erfreulicherweise für den Hersteller aus Mattighofen, der wirklich ja solchen Jahre hinter sich hatte, hat, wie auch immer und glaube ich immer noch auch ziemlich am Struggeln ist. Aber KTM ist zurück in den Top 5 der Zulassungen. Die Modelle sind ja auch weiterhin schon echt sexy und cool, was sie da haben. Und da kommt ja immer mehr. Und mit diesem Aufwind gehen wir nämlich direkt in die Story des Tages zu einem ganz neuen KTM-Produkt. Und ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ich habe nur mitbekommen von Michel in der Story gesehen. Er wusste es eigentlich auch nicht, als er dahin gefahren ist. Er hat keine Informationen bekommen. Es ging nach Saalfeld am Steineren oder im Steineren Meer.
Saalfelden am Steineren Meer,
nach
genau.
Österreich. So. Das war mir noch irgendwie bekannt. Ein untypischer Spot, muss man ja dazu sagen. So, normalerweise fahren die ja irgendwo immer dahin, wo es im Süden ist. Eigentlich auch immer ein bisschen früher in der Saison. Deswegen war ich da auch so ein bisschen überrascht. Aber du hattest auch nur die Information, mach dich fit für Straßenoutfit, aber auch für den sportlichen Rennstreckeneinsatz. Ich habe mich gefragt, was ist da wohl drumherum? Kann eigentlich nur vermuten, weiß nicht, vielleicht war es irgendeine Kartbahn oder sonst was. Ich bin jetzt aber auch geografisch in Österreich nicht so bewandert unterwegs, dass ich für mich behaupten würde, ich wüsste, da ist alles irgendwie mit A1-Ring, Red Bull. Red Bull ist ja A1-Ring, gell?
Nee, das sind zwei
Nee.
unterschiedliche Geschichten. Also, das,
So, aber er kennt mich nicht aus, deswegen lass jetzt die Bombe droppen. Was kam da? Was hat dich erwartet? Was ist passiert? Erzähl es.
Ja, du musst mir jetzt, bevor ich jetzt hier die Geschichte erzähle, und ich muss einleiten, weil einfach. Es ist in diesen 2,5 Tagen, in denen ich unterwegs bin, also, warte mal, Montag, Mittag bin ich losgefahren. Ja, doch, 2,5 Tage kannst du sagen. Eigentlich waren es nur 48 Stunden, war ich unterwegs. Und in diesen 48 Stunden ist quasi alles passiert, was man in einem Motorradjahr gefühlt so erleben kann. Also, es war total verrückt, mega komprimiert. Wildeste Geschichten, die auch losgelöst sind von dieser eigentlichen Präsentation. Und bevor wir mit der Hinreise starten, wo es schon einen Moment gab, den nie ein Motorradfahrer erleben möchte, muss ich aber noch fragen, du hast gerade KTM und die Statistik, Zulassungsstatistik angeboten. Mit welchem Motorrad sind sie denn in den Top 5? Du hast nichts erzählt. Was ist da los?
Ja, das ist dann hinter der Paywall.
Okay.
Motorrad Online Premium Account, das haben die sich verdient.
Aber warte. Schick mir mal den Link. Ich hab doch inzwischen Motorrad Online Premium, weil wir für die Recherche das doch immer wieder nutzen. Und ich habe sogar bezahlt, ne? Also ich hätte ja eigentlich mal bei den Kollegen von Motorrad Online anklopfen können und sagen, hey Leute, wie sieht's denn aus? Könnt ihr mir mal bitte einen Zugang geben, habe ich aber nicht gemacht, weil wir wollen natürlich diese Fachmedien unterstützen, vor allen Dingen, wenn wir halt ständig auf deren Quellen auch zurückgreifen und von ihrer Arbeit in Anführungsstrichen profitieren. Haben wir aber nicht gemacht. So, ja, warte mal, hier hast du es hier im normalen Chat geschickt. Ich hoffe, ich bin noch angemeldet, sodass das jetzt auch gleich hier aufgeht und ich das droppen kann. Welches Modell? KTM ist zurück in den Top 5. Na, guck mal hier, schön mit dem Willi. Ich war wahnsinnig. Meist gelesen, weiterlesen, hallo, hier einloggen. Ich hoffe, ich habe meine Credentials gespeichert.
Der Michel sucht auch, ich kann derweil aber schon mal mit ein paar Zahlen überbrücken. Es wurden in den ersten 5 Monaten des Jahres 2026 56.159 Krafträder über 125 Kubik in Deutschland zugelassen. Das ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, in dem von Euro 5 und auf Euro 5 Plus umgestellt wurde, was irgendwie immer so Verzehreffekte hat, sind das in der Summe 10.000 weniger. Allerdings unter dem Strich steht für Januar bis Mai 2026 ein Gesamtplus von 21,3% mehr Zulassungen auf dem Papier. Also eine stabile Statistik. Und jetzt hoffe ich, dass der Michel die Zeit genutzt hat, um sich einzuloggen und die Katze aus dem Sack zu lassen, mit welchem Moped die KTM denn jetzt tatsächlich in der Top 5 drin ist. Auf dem Screenshot oder auf dem Bild, den man da sieht, sollte man das eigentlich schon erkennen. Für mich sieht es aus wie so eine stabile Neuzulassung, Supermoto, irgendwie sowas, aber das ist alles nur geschätzt. Natürlich Platz 1, weiterhin die BMW R1300 GS mit 3700 Neuzulassungen von Januar bis Mai. Platz 2 aktuell führend, also auf Platz 2 führend die Kawasaki Z900, darüber hatten wir schon mal gesprochen. Und auf Platz 3 die Honda CBR 650R. Jetzt aber, welche zwei sind dann auf Platz 4 und 5? Michel, hast du es jetzt endlich identifiziert?
Ich sehe keine KTM. Also ich habe jetzt ewig lang hier rumklicken müssen, weil die Anmeldung irgendwie nicht geklappt hat. Was war Januar bis Mai? Ah, okay. Ah, da. Es gibt einen Unterschied. Also es sind nicht Modelle, sondern sie sind allgemein als Hersteller in die Top 5 wieder aufgerutscht. Also es ist nicht modellspezifisch. Das erste Modell in den Top 20 von Januar bis Mai ist die KTM. Hallo, das ist keine, bin ich bescheuert jetzt? BWC, Honda, Kawasaki, BMW, Yamaha. Wie geht denn das? Also in den Top 20 ist keine KTM als Modell, aber wir sind mit KTM auf Platz 5 als Hersteller in der Zulassungsstatistik. Weird. Vor Triumph und CF Moto, die auf Platz 7 sind, das hatten wir ja quasi beim letzten Mal schon besprochen. Also, Modell kann ich hier gar nicht sagen, weiß ich nicht.
Also, wir haben geklärt, KTM wieder zurück in den Top 5, schön für die. Aber was hat es denn jetzt mit dieser Neuvorstellung auf sich? Wird das Produkt, das die Top 1 einnehmen wird für die Hersteller aus Mattighofen?
Sag mal, Jan, erinnerst du dich noch, was mich bei der Präsentation der neuen Triumph Trident 800 neben Motorrad und Straßen am meisten beeindruckt hat?
Klar, du warst doch voll des Lobes für den Michelin Road 6, der bei der Trident als Erstbereifung montiert ist.
Genau, egal ob enge Passsträßchen oder schnelle Radien, nass oder trocken, die Kombination aus Reifen und Motorrad hat einfach mächtig Laune gemacht.
Und warum fragst du?
Na, du weißt ja, wie das ist. Das Reifenmodell wechselt man nicht einfach mal so und für Normalos gibt es eigentlich kaum Möglichkeiten, neue Reifen so zu testen.
Stimmt, eigentlich bräuchte man sowas wie eine Zufriedenheitsgarantie, damit man Reifen auf dem eigenen Motorrad sorgenfrei ausprobieren kann.
Und genau sowas gibt es jetzt bei Michelin.
Dein Ernst?
Mein voller Ernst. Wer jetzt bis zum 30.06. einen Satz Michelin Anarchy Adventure 2, Anarchy Road, Road 6, Road 6 GT, Power 6 oder Power GP2 beim Händler seines Vertrauens kauft und innerhalb von 7 Tagen bei Michelin registriert, kann die neuen Reifen 30 Tage lang testen. Bei Nichtgefallen lässt man die Reifen einfach wieder demontieren und bekommt sein Geld zurück.
Und was ist mit den Werkstattkosten?
Selbst die übernimmt Michelin.
Kann nicht sein.
Doch, und weißt du, was sogar noch besser ist?
Alter, spann mich nicht mehr so auf die Folter.
Wer so zufrieden ist wie ich mit dem Road 6 auf der Trident und den Reifensatz behält, bekommt sogar noch 30 Euro Zufriedenheitsprämie.
Der Hammer. Das waren jetzt aber ganz schön viele Michelin-Reifenmodelle, Daten und Informationen. Gibt's das irgendwo auch gebündelt?
Klar. Alle Details zur Michelin-Zufriedenheitsgarantie findest du über den Link in den Shownotes. Also die 1 wird es mit Sicherheit nicht, denn wir wissen, der erste Platz in der deutschen Zulassungsstatistik ist verbunden mit einer großen Reiseenduro. Und ich gehe davon aus, dass auch nur eine große Reiseenduro wahrscheinlich in der Lage sein wird, dieses Modell zu beerben. Es ist aber keine Reiseenduro, aber es ist das für mich, glaube ich, wichtigste Modell für KTM überhaupt. Und das nicht nur auf dem deutschsprachigen bzw. europäischen Markt, sondern international. Und jetzt lasse ich dich mal ganz kurz rätseln. Was meinst du denn, welches Modell das für KTM, vor allem stückzahlenmäßig, wichtigste Premium-Modell sein wird? Was meinst du? Also Premium ist quasi, wenn wir den asiatischen Markt mit reinnehmen, ne? In Asien ist ja das Premium-Modell, jetzt wird aber nicht gegoogelt hier.
Nee, 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 ich höre mir nur mal die Modelle an,
Achso, okay.
damit ich die richtig benenne.
Okay, perfekt. Was meinst du denn, welches KTM-Modell in Asien noch gekauft wird? Weil wir haben ja zum Beispiel diese ganzen Super Duke, also diese 1390, die ganzen großen Motorräder spielen ja auf dem asiatischen Markt keine Rolle. Es muss halt irgendwo so in diesem Mittelklasse-Segment sozusagen aufhören. Was meinst du denn, welches Modell
Ja,
das sein
irgendwas
wird?
klingelt bei mir. Also ich sag jetzt mal, aktuell ist es irgendwie so eine KTM 93 oder 97 Adventure, irgendwie in dem Bereich sowas. Die hatten sie doch, glaube ich, und ich meine mich nämlich zu erinnern, dass es irgendwo mal Gerüchte gab, dass ein Erlkönig gesehen wurde, der in Richtung 94 geht, also so in die 500 Kubik-Klasse. Und ich vermute fast, dass das so Enduro-Style das werden könnte. Wo liege ich damit?
Na, weder vom Typus noch vom Hubraum richtig.
Scheiße.
Und ich gebe dir aber noch einen weiteren Tipp. Und da
Ja.
können diejenigen, die jetzt irgendwie reingehört haben und das Cover nicht gesehen haben, das Thumbnail, auf dem natürlich das Motorrad zu sehen werden wird, mitraten, was es für ein Modell sich handelt. Denn wir haben den Claim für das kommende Modell. Es ist übrigens ein 2027er Modell,
Ja.
was jetzt schon vorgestellt wurde und auch Ende dieses oder jetzt im Verlauf des Jahres noch auf den Markt kommt, aber es ist quasi Modelljahr 2027. Und der Claim, der mit diesem Motorrad verbunden ist, ist Cut on Command. Cut on Command, also schneiden auf Kommando. Und wenn du dich mit der KTM-Modellpalette auskennst, es gab ein Modell, das hatte den Beinamen eines sehr präzisen Messers. Vielleicht hilft dir das ja so ein bisschen weiter.
Nee, ich kenne mich nicht aus, keine Ahnung, müsste ich
Okay.
raten. Ich hatte eigentlich mal gedacht, Yamaha hatte doch mal irgendwie so ein Ding mit diesem The Dark Side of Japan. Hatten die
Ja.
nicht dann auch irgend so ein Modell oder verwechsel ich jetzt gerade? Nee, es war Suzuki, die dieses Schwert wieder haben aufleben lassen. Wie hieß denn das noch? Da habe ich jetzt mit
Katana.
Cut ge Katana, so
Katana.
nämlich.
Ja.
Aber mit KTM bin ich raus. Löse es doch bitte auf, Michel.
Jawohl, also, wir lassen die Bombe jetzt platzen. Das Modell, von dem ich spreche, hieß in der oder hatte in der ersten Generation den Beinamen The Scalpel, also quasi das Skalpell, ein hochpräzises Präzisionsmesser. Vorrangig eingesetzt in der Medizin natürlich und war die KTM 97 Duke.
Aber
Also
mit
das.
97 war ich richtig und als ich Adventure
Du
gesagt
hast
habe,
aber
war ich
vorhin
so wie dumm.
94 oder 95 gesagt,
Ich
ne?
habe gesagt, naja, Moment, ich habe gesagt so, du hast mich gefragt, was ist das wichtigste Modell auch mit Asien? Und dann meinte ich so, ja, 93er oder 97er Modell. Darauf resultieren könnte ja jetzt was dazwischen kommen. Und als ich Adventure ausgesprochen habe, dachte ich mir schon so wie dumm. Ich meine natürlich die Duke als quasi straßentauglicheres
Ach
Ding, auch
so,
wenn es für
ja,
die Leute
nee,
so
ist
rumgeht. Aber
klar.
klar, im Nachhinein ist egal. Aber okay, klar, Katze aus dem Sack, die neue KTM 97 Duke ist es also.
Die neue 97 Duke. Und bevor ich auf das Motorrad zu sprechen komme, muss ich, weil ich ja angedeutet habe, diese 48 Stunden, also die Events sind ja immer sehr intensiv, hatten alles inklusive, was man sich so vorstellen kann. Muss ich vielleicht so ein bisschen auf die Hinreise und das Drumherum auch eingehen, was mit dem Event zu tun hat. Normalerweise, du hast es angesprochen, ist Österreich nicht so der präferierte Ort für Motorradpräsentationen. Und diejenigen, die sich jetzt fragen, hey, Moment mal, wo ist denn Saalfelden? Skifahrer unter euch oder Skifahrerinnen werden denken, Saalbach hinter Glemm, das ist quasi diese Ecke. Und Leogang für die Fahrradfahrer unter euch, das ist quasi all dieses gleiche Hochplateau. Am Großglockner mehr oder minder gelegen. Und das war auch der Grund, warum wir da hingefahren sind. Ein Teil der Präsentation fand auf der Großglockner-Hochalpenstraße statt und ein Teil auf einem Fahrsicherheitszentrum. Und der Weg dahin, weil eben mitten in Österreich, lässt sich schwierig mit dem Flugzeug machen und mit öffentlichen Verkehrsmitteln war es auch eigentlich fast unmöglich. Ich hatte geschaut, weil ich gedacht habe, ich habe so viel zu tun, ich würde gerne den Weg dorthin zum Arbeiten verwenden. Hab geschaut, irgendwie mit der Bahn hinzukommen. Katastrophe, irgendwie 8,5 Stunden Fahrzeit für diese 5 ja, von Darmstadt 600 Kilometer, gefühlt fünfmal umsteigen und du bist halt auch mit der Bimmelbahn einmal um den Ort gefahren und dann Bus noch und so. Es war einfach nicht realisierbar. Und da habe ich gedacht, okay, ich nehme das Auto. Bin ja dann auch bei dir an der Haustür gefühlt vorbeigefahren, hab dir ein Foto geschickt vom Stau auf dem mittleren Ring, beziehungsweise aus dem Tunnel. Und das war wirklich so ein bisschen der Downer. Von der Ortsgrenze München-West bis Ortsgrenze München-Ost, als es dann quasi Richtung Salzburg ging, stand ich einfach durchgehend nur im Stau oder im Seefliesenverkehr. Hab eine Stunde durch München gebraucht und das am Montagmittag, also quasi so eigentlich eine Zeit, wo nicht so massiv viel los sein sollte. Katastrophe, habe mich mega geärgert. Und es wurde da aber natürlich schön. Und ich fuhr dann über die österreichische Grenze, über die Landstraße. Und die letzten anderthalb Stunden, da auch der Grund, warum das so lange gedauert hätte mit öffentlichen Verkehrsmitteln, fährst du eben nach Saalfelden über Landstraßen. Und wir hatten ja Anfang, Mitte Juni. Das heißt, es ist schon so der erste Urlaubsverkehr mit dabei, du hast Wohnmobile, du hast die LKWs und das war dann natürlich also ein bisschen zähflüssig und es trug sich zu, dass ich dachte, okay, ich schalte jetzt einfach so ein bisschen auf Urlaubsmodus, gucke so ein bisschen in der Gegend rum, das Wetter ist schön, das erste Mal wieder Sonnenschein und die Temperaturen gingen hoch, ich habe das Fenster offen gehabt und mach auf entspannt. Und wer das nicht konnte, war ein Porsche-Fahrer, Porsche-Cayenne-Fahrer mit deutschem Kennzeichen. Und der fängt halt an zu überholen, die Straße, naja, relativ weit einsehbar, aber es waren, ich weiß nicht, 4 oder 5 Autos vor mir und ganz vorne ein LKW. Und ich dachte so, ja, man kann sich vielleicht irgendwo zwischen reinpressen, muss aber nicht unbedingt sein, auf jeden Fall ambitioniert zu überholen. Ne? Und der Porsche überholt und zieht vorbei und ich denke, ja, okay, mit dem Reinziehen wird nichts mehr. Er muss den LKW vorne nehmen und habe aber an der Stelle schon gesehen, von vorne kam auch ein LKW. So, und der Porsche halt weiter gedrückt, gedrückt, gedrückt. Und jetzt kommt so ein klassisches Beispiel aus diesem, man übersieht Motorradabfahrer einfach. So, ne? Vor dem LKW fuhr noch ein Motorradfahrer, den habe ich nicht gesehen. Und auch dieser Porsche-Fahrer wohl nicht. Also irgendwann hat man ihn gesehen, der Porsche-Fahrer muss ihn deutlich eher gesehen haben als ich, weil er ja logischerweise überholt und viel weiter vorne war. Aber es hätte einfach nicht mehr gereicht. Der hätte den voll aufs Horn genommen, wenn der Motorradfahrer halt nicht reagiert hätte und die Bedingungen nicht so gewesen wären, dass neben der Straße, es war eine schmale Landstraße, noch direkt an dem Asphaltband quasi ein Fahrradstreifen mit dran gewesen wäre. Und der halt auch nicht abgesetzt über einen Bordstein oder ähnliches, sondern halt einfach nur weiße Linie, Fahrradstreifen daneben, aber auch ein schmaler Fahrradweg, so, ne? Und der Porsche-Fahrer, es hätte keine Gelegenheit gegeben, also entweder der Motorradfahrer hätte sein Leben gerettet dadurch, dass er halt irgendwo in die Botanik abbiegt, ne? Und war natürlich Straßenkram und so, das wäre nicht glimpflich abgegangen. Oder er wäre halt voll in diesen Porsche reingehämmert. So, ne? Und ich denke einfach nur, es gibt Gründe, ne, warum 5 Fahrzeuge hinter dem LKW hertingeln. Und auch wenn du diesen Porsche hast, bist du nicht unbedingt in der Lage, diese Situation zu klären. Also habe ich mich sehr geärgert. Der Motorradfahrer natürlich ultra aufgeregt und wild gestikuliert. Porsche hat, also gefühlt hat es den Porsche nett Fahrer nicht weiter gebockt. Ich weiß nicht, ob er es überhaupt wahrgenommen hat. Hat mich auf jeden Fall sehr geärgert. Das war so der erste Hallo-Wach-Moment schon auf dem Weg zur Präsentation. Mhm. Und an dieser Stelle auch nochmal der Aufruf so, ne? Also, Holzauge sei wachsam. Jesus Gott, Sprachfehler heute. Holzauge sei wachsam. Wir übersehen alle mal was. Konzentriert euch auf das, was passiert. Und wenn es halt jetzt nicht wirklich schnell vorangeht, ja, wartet halt mal so, ne? Der LKW biegt irgendwann ab und wie gesagt, gerade wenn man durch Österreich fährt, man kann links und rechts ein bisschen gucken, da stehen die Kühe und die Berge und der blaue Himmel und die Sonne und es ist einfach alles schön. Genießt die Zeit, ne? Und riskiert keine unsinnigen Sachen. Also, das ist so das erste Ding, was man halt so im Motorradjahr einmal erlebt, ne?
Und Alter, jetzt hast du es zum Glück mit einem guten Ausgang abgeschlossen. Ich dachte schon, als du angefangen hast zu ersetzen, fuck, der ist frontal in den anderen LKW rein oder was weiß ich. So, boah, gut, Appell ist aber schon durchgeklungen. Ich glaube, wir können es abschließen. Weiter geht's. Krass.
Ja, also, es geht aber genauso wild motorradmäßig weiter. Und ich habe auch eine Geschichte, die ist nicht ganz so glimpflich ausgegangen. Sie ist glimpflich ausgegangen, aber nicht ganz so glimpflich. Auf jeden Fall, wie gesagt, war Touri-Region, ne? Großglockner. Alter, was ist denn heute los? Großglockner Hochalpenstraße. Da wollen ja quasi alle drüber. Kostet auch ein bisschen Geld, aber es lohnt sich da, diesen Weg zu gehen. Und abends aber natürlich wie immer die Pressekonferenz erst gewesen. Da haben sie das neue Motorrad vorgestellt. Und da muss ich sagen, war ich das erste Mal positiv überrascht. Ich bin die alte 97 Duke gefahren, damals noch bei einem alten, wenn ich mich nicht täusche, bei einem alten Kollegen von uns, Max Schleweck. Der hat damals in der Zeit bei Pirelli sich die 97 Duke gekauft und ich konnte die damals mal fahren. Ich bin auch die 97 Duke R mal gefahren. Und ich muss sagen, obwohl ja dieses Motorrad so kommuniziert wurde, so das Skalpell und super aggressiv, dies, das, ne, habe ich mich nie so hundertprozentig damit, weiß nicht, einfinden können. Es hat mir irgendwie nicht so ganz gepasst. Und es gab ja verschiedene Aspekte, die mit dem Motorrad einhergehen, unter anderem auch so Anfälligkeiten in der Motorenperipherie, Undichtigkeiten. Motor war immer so ein bisschen so eine Krux an der Geschichte. Und KTM hat auf der Präsentation dann aber zum einen kommuniziert, okay, wir haben uns des Feedbacks der Zielgruppe angenommen. Also wir haben die Sitzposition verändert. Das zum einen. Das Design ist ein völlig neues. Und bevor wir quasi so auf die, ich sag mal, Details eingehen, und weil die Geschichte ja noch unter Embargo ist und du keine Möglichkeit hast, über Google irgendwas über das Motorrad rauszufinden, weil es ja noch nicht mal offiziell bekannt ist, dass das Bike kommuniziert wird, schicke ich dir jetzt einen Link mit geheimen Bildern. Da kannst du nämlich schon mal reinschauen. Ich habe ja das Media-Material schon bekommen, um die Artikel und die Videos und sowas vorzubereiten. Und da habe ich jetzt den Link erstellt. Da sind ein paar Fahraufnahmen drin und natürlich auch Bilder vom Motorrad. Und da würde ich jetzt erstmal vielleicht einfach im ersten Schritt dich bitten, zu beschreiben, wie du das Motorrad optisch empfindest, wie es grundsätzlich aussieht, wenn du dich an das alte Modell erinnerst oder noch ein Bild von dem alten hast, wie du es vielleicht auch mit dem alten vergleichen würdest und welche Parallelen es vielleicht auch zu anderen Modellen aus der KTM-Palette gibt.
Also für mich, jetzt die ersten Bilder durchgeklickt, trifft das Wort abgespeckt, war so das Erste, was mir an den Tag kommt. Also ich finde, es sieht ziemlich schlank und spartanisch aus zu einem gewissen Grad. Bedeutet, es sieht sehr schmal gebaut aus, es sieht irgendwie so ein bisschen aus wie so ein Fahrrad mit Motor, also natürlich schon deutlich cooler irgendwie, hat diese neue LED-Maske, die man jetzt glaube ich auch von diesen neuen Modellen kennt, so ein bisschen diesen einfachen Knubbel vorne, der erinnert mich ja mal so ein bisschen an die Suzuki-Dinger. Du hast die zwei Varianten wahrscheinlich wieder, einmal orange und dann einmal in schwarz. Das schwarze scheint so ein Upgrade-Paket mit den KTM Power Parts zu sein, wo die Spiegel anders sind, eine zusätzliche Scheibe dran. Das sieht dann natürlich nochmal so ein bisschen aggressiver aus. Da ist das Orange eher so ein Akzentpunkt. Sieht also wirklich sehr, sehr handlich aus. Immer der Klassiker Kennzeichenhalter, den willst du einfach direkt abschrauben, wieso der da mal so hinten rausgeht. Markanter Krümmer und Mittelrohr. Das ist, glaube ich, erstmal das, was ich dazu sagen möchte. Ich sehe dich da drauf auch sitzen, wie du den Kopf da in die Kurve reinstreckst am Großglockner. Das sieht natürlich schon geil aus. Kehre 14 fährt der Michel da gerade. Sportlich ambitioniert um die Ecke, aber irgendwo auch auf der Rennstrecke. Das sieht schon ziemlich scharf aus. Das so als mein erster Eindruck. Krass finde ich halt wirklich auf dem Bild, auf dem du auch drauf sitzt. Das sieht halt super klein aus. Das sieht wirklich aus, als wärst du jetzt fast 2 Meter groß so. Also es ist schmal.
Das ist sehr witzig, wie groß die Diskrepanz zwischen Bildern und der Beschreibung von Bildern und der Realität sein kann. Denn die KTM ist tatsächlich breiter geworden als die Vorgängerin, wirkt größer und erwachsener, also es wirkt wie ein, ja, ich sag mal, vollwertiges Mittelklasse-Motorrad. Ich bin jetzt ja wieder auch auf der Ausfahrt die CB650R gefahren und da hatte ich auch gesagt, so, dass das das Motorrad war, das mir nicht so gut gepasst hat, ne, weil es einfach alles so klein und kompakt war. Das war damals auch bei der Duke so ein bisschen der Fall. Das hat mir irgendwie so in der Annäherung gefehlt, ne, dass ich mich irgendwie zu zusammengefaltet, zu sehr auf dem Lenker sitzend irgendwie wahrgenommen habe. Und das hat KTM geändert. Das Motorrad wirkt jetzt größer, weil die vordere Verkleidung, die Tankverkleidung etwas ausladender ist, weil du mehr Platz auf dem Sitzpolster hast. Ne? Das ist etwas höher gerutscht, es ist eine flachere Sitzbank, hinten etwas breiter, vorne dafür etwas schmaler. Und was du mit reduziert und aufgeräumt meinst, ist, glaube ich, so dieser Bereich des Knieschlusses im Tank. Da haben sie nämlich sehr, sehr reduziert die Sache gestaltet, damit du maximal Bewegungsfreiheit so für die Beine hast, dich gut positionieren kannst. Der Lenker ist ein bisschen breiter nach außen gedreht, ein bisschen nach vorne gewandert. Du hast dadurch jetzt eine souveränere, vorderradorientiertere Sitzposition und die Fußrasten sind etwas nach hinten und nach oben gewandert, was den Kniewinkel etwas sportlicher macht. Und in Gänze, das habe ich schon direkt am ersten Abend beim Draufsitzen gemerkt, jetzt wirklich eine außerordentlich gut gelungene Ergonomie für dieses Motorrad
Aber
entwickelt.
kannst du ein bisschen verstehen, wo das herkommt, dass ich sage, das sieht so ein bisschen abgespeckt aus? Also wenn du dir jetzt die Bilder anschaust und das einfach nochmal außen vor lässt, was du da erlebt hast, wenn du dir das jetzt so anschaust. Also ich finde gerade, wenn man dieses seitliche Bild drauf hat, einfach komplett von der Seite, ist da halt einfach auch sehr viel Luft immer so zwischendrin. Ne? Also sieht jetzt nicht alles, ist halt auch wenig verkleidet. Den Motor kannst du so in Gänze sehen mit allen Schraubenteilen, aber halt auch viele so Löcher, durch die du durchgucken kannst quasi. Und das macht es halt einfach, lässt den Motor auch einfach ein bisschen kleiner wirken, als er wahrscheinlich ist mit seinen 800 Kubik.
Ja, es ist das Motorrad grundsätzlich eben so sportlich reduziert gehalten. Das war auch so die Intention, dass man halt wirklich viel von dem Aggregat sieht. Das ist ja so A, dieser Naked-Bike-Ansatz. Und wenn man sich zum Beispiel anschaut, ne, bei der Street Fighter V2 zum Beispiel oder auch bei der Monster, ne, die ja gar keinen Hauptrahmen mehr hat, wo der Motor wirklich so das zentrale Element ist. Das, ich glaube, versucht KTM hier auch so ein bisschen, auch mit dem hochgezogenen Auspuff, das hast du tatsächlich nicht erwähnt, dass er jetzt quasi so parallel mit dem Soziussitz abschließt und der Endtopf so nach oben gezogen ist, was, ich sag mal, optisch ganz nett gelungen ist, mit dem Acra-Endtopf aber deutlich besser aussieht, gibt es in diesen Powerparts und auch einen Remus-Endtopf so in verschiedenen Ausführungen, einmal dunkel, einmal heller Korpus, sieht das recht mal und reduziert aus. Aber wie gesagt, vor allen Dingen, wenn man davor steht, wirkt es wie ein deutlich größeres, erwachseneres Motorrad. Und auch beim Draufsitzen wirkt das nicht so klein und so reduziert, wie man das vielleicht meint. Man hat da wirklich gut Platz drauf. Es war der Moritz dabei, auch von den Kollegen von Motorrad Online eben. Der ist 1,94 groß. Der hat gemeint, für ihn war so vielleicht so dieser Kniewinkel so ein bisschen herausfordernd, weil er halt einfach deutlich größer gewachsen ist und für ihn, dass er sich dadurch sportlich angefühlt hat. Für mich mit den 1,81 und jetzt greife ich so ein bisschen vor, so dieses Fazit war, egal was wir im Tagesverlauf gemacht haben, so diese Sitzposition ein absoluter Sweet Spot. Also mir hat das wirklich super, super gut getaugt. Bevor wir, ich sag mal, zu den Eindrücken kommen, muss ich aber vielleicht noch ein bisschen was zum Motorrad erzählen, denn es ist nicht nur die Optik neu, der Motor unverändert 95 PS ist mehr oder minder das gleiche Aggregat wie in der Vorgängerin, nur eben in den Produktionsprozessen verbessert, um diese Probleme, die halt mit dem alten Modell immer wieder aufgetreten sind, auszuräumen, eben da das Kundenfeedback mit einfließen zu lassen. KTM hat in der Kommunikation auch da zum Besten gegeben, dass sie jetzt auf dieses Modell 4 Jahre Garantie geben, einfach auch um zu symbolisieren, hey, Moment mal, wir haben uns diese Probleme angenommen, wir sind sehr selbstbewusst, was das Thema angeht. Und was ich auch gehört habe, ist, dass für diejenigen, die quasi diese erste Generation besitzen, die KTM-Kulanz auf 10 Jahre quasi ausgeweitet wurde, wenn halt irgendwie nachvollziehbar ist, okay, das ist ein Problem, das halt mit den Umständen des ersten Modells in Zusammenhang zu bringen ist, da gibt es wohl Kulanzlösungen bis auf 10 Jahre nach Produktion bzw. Auslieferung, wenn man das halt irgendwie offiziell bei KTM gekauft hat. Finde ich super, super spannend. Muss natürlich wie immer klassisch so, ne? Alle Serviceintervalle beim Händler etc. müssen halt quasi eingehalten sein. Es dürfen natürlich keine Lücken oder sowas geben. Aber da ist wohl KTM auch sehr offensiv im Umgang mit den Herausforderungen, die halt das alte Modell so ein bisschen mit sich brachte. Und das soll das neue eben ausräumen. Und was auch identisch ist, ist der Hauptrahmen. Das heißt, die Veränderung, die man quasi fühlt, wenn man auf dem Motorrad sitzt, hat jetzt nichts mit dem Grundkonzept, mit dem Chassis zu tun, sondern es ist halt wirklich nur durch dieses neue Sitzdreieck hergeführt und es funktioniert wirklich, wirklich super, super gut. Was komplett neu ist, was ich sehr spannend fand, KTM hat ja in der Vergangenheit schon die Modelle mit Federelementen aus dem eigenen Haus ausgestattet. Also es gibt ja dieses WP oder diese WP-Varianten, gibt es ja auch in verschiedenen Kategorien, supersportlich oder eher so allgemein. Und das wird jetzt auch beim Thema Bremsen umgesetzt. Also es gibt einen neuen Hauptbremszylinder und die Bremssättel auch sind jetzt WP-Eigenproduktion. Dafür wurde extra eine Fabrik und ein Werk gebaut in Indien wohl, um auch diese Komponente quasi in die eigene Entwicklung zu holen. Und da volle Kontrolle über alle Komponenten, um dieses Motorrad in Anführungsstrichen zu haben. Fand ich spannend. Und das war auch was, wo ich sage, boah, da haben sie wirklich einen guten Job gemacht. Aber da komme ich gleich auch drum nochmal dazu, wenn es zu den Fahreindrücken geht. Los ging's am Morgen, super sportlich früh. Ich habe gedacht, KTM, was ist los bei euch Österreich, ne? 6.30 Uhr das Frühstück angesetzt, 6.30 Uhr. Du bist einfach nie so früh bei einer Präsentation. Das ist normalerweise so, wo du denkst, okay, geil, bist halt irgendwo in Spanien, erster Programmpunkt, 9 Uhr, 6.30 Uhr, da drehe ich mich nochmal eine halbe Stunde um, so, ne? Und da gehst du noch
zwischen. Vor allem, bist halt nach allem, was du mir erzählst, ist es ja meistens so, dass die ganzen Kolleginnen und Kollegen vor Ort nicht um 9 Uhr sagen, so, die Bar, die schauen wir uns gar nicht an, wir haben gegessen, ja, wir gehen direkt ins Zimmer in die Haier so, sondern dann ja eher sich ausgetauscht wird hier und da, was passiert so, bla bla bla, und der Abend dann ja gerne mal länger wird, ähnlich wie bei unserem Gasgeflüster-Events, wo man dann doch nochmal da sitzt und sich austauscht so, da ist 6.30 Uhr schon eine Ansage. Warum Jawohl. So früh? Was ist da los? Was hatten die vor mit euch?
Absolut, also 6.30 Uhr war Frühstück angesetzt, 7.30 Uhr dann der ID-Shot, Abfahrt um 8 und dafür gab es auch einen guten Grund, weil der erste Teil eben über die Großglockner Hochalpenstraße führte. Und da ist es natürlich gut, wenn du früh loskommst, weil du dann vor dem eigentlichen Anreiseverkehr, der dann, sagen wir mal, so ab 9, 9:30, 10 so richtig den Pass flutet, ne, und du die ganzen Wohnmobil- und Motorradgruppen hast, die da irgendwie drüber wollen. War auch eine riesige tschechische Porsche-Gruppe unterwegs, so check Porsche Summer Experience. Da war dann richtig Alarm. Aber als wir morgens hochgefahren sind, hatten wir das Ding halt einfach mehr oder minder komplett für uns. Also es war nichts los. Teilweise die Strecken halt auch abgesperrt, ne, von KTM für die Fotofahrten dann. Und da hattest du halt
ja, einfach
die
offiziell oder was? Oder hat sich da mal jemand hingestellt und gesagt, so lieber Porsche Club?
Nein. Offiziell angemeldet. Die hatten wohl auch versucht, also sie haben das erzählt, ne, dass man den Pass selber nicht komplett sperren kann. Man kann aber immer wieder gewisse Segmente also nach Voranmeldung natürlich, auch mit Absperrposten und Funkkontrolle und allem drum und dran, für 3 Minuten sperren. So, ne, das waren quasi immer die Slots, die wir hatten für die Fotofahrten dann. Und in der Zeit hat sich dann quasi da auch der Stau mehr oder minder gebildet. Wir waren zwar die erste Gruppe, die hochgefahren ist, sind aber quasi über den Pass drüber, auf der anderen Seite wieder runter nach Heiligenstadt, das ist, glaube ich. Da haben wir dann die Kaffeepause gehabt, die erste. Und die Gruppe 2 hat dann quasi direkt am Morgen Bilder gemacht. Das war auch die bessere Variante, denn als wir dann zurück waren, war dann einfach schon sehr, sehr viel Betrieb auf dem Pass. Ne? Wir sind dann zurückgekommen und da war es dann immer so, ne, bei 3 Minuten, du brauchst ja einen gewissen Abstand zwischen den Fotofahrten, damit die Fahrer immer alleine auf dem Bild sind, weil du brauchst es ja für die Videoproduktion und für die Bilder in dem Magazin, soll natürlich nur das Motorrad, die Kurve und die Szenerie zu sehen sein. Und da war es dann immer so, okay, 5 Leute durch, dann 3 Minuten rum gewesen, die Sache wieder aufgemacht. Und das war dann so diese nächste Insel, die so intensiv war, wo du halt quasi alles mitbekommst, was in so einem Motorrad, der in Anführungsstrichen passieren kann. Ne? Du stehst auf einer der attraktivsten Strecken in den Alpen, die touristisch massiv genutzt wird, wo auch sehr, sehr viele Motorradfahrer unterwegs sind und eben diese ganzen Sportautogruppen etc. Und dann hast du quasi noch diese Sperroption. Das heißt, es sammelt sich immer so ein bisschen. Ne? Und in dieser, wir standen ja rum und haben ja quasi dann immer gesehen, was passiert, wenn der Verkehr sich auflöst. Ne? Und da war dann eben auch alles dabei, was man halt so kennt. Auch so diese klassischen, ich sag mal, ungeduldigen Motorradfahrer, die denken, oh, da bildet sich jetzt eine Schlange. Ich fahre jetzt natürlich mal dran vorbei und nehme auch die Kehre noch auf der Gegenfahrbahn. Hat es dann auch quasi unterhalb von uns fast einen Unfall gegeben, weil von oben natürlich Motorradfahrer gekommen sind und die ungeduldigen, ich glaube damals waren BMW GS-Fahrer, dann halt einfach in der Kehre beinahe den anderen entgegenkommenden Triumphfahrer umgeholzt hätte, ne, weil er halt einfach sich nicht nicht einreihen wollte. Gleiche Geschichte da auch, jemand mit einer, ich glaube es war eine 900 XR, da auch hochgefahren und versucht, sich da zwischendrin einzureihen und wollte da irgendwie zwischen 2 Autos stechen, hat festgestellt, okay, es geht nicht weiter, die Beine zu kurz gewesen und in der Motorradlücke dann halt einfach auch umgefallen, so, ne? Und weil es halt eine XR war, ich habe gesehen, keine Koffer dran, keine Sturzbügel, war es dann auch so, dass ich so den Eindruck hatte, okay, für ihn ist jetzt halt der schöne Teil der Reise beendet oder die Reise komplett beendet, ne, weil das Ding halt irgendwie auf die Seite geklappt ist und halt nichts dabei gewesen ist, was halt irgendwie da Schaden verhindert hat. Also das in Anführungsstrichen dabei gewesen. Und wir dann halt zwischendurch immer die Fotofahrten gehabt und hatten eben morgens auch den, und das ist ja der eigentliche Aspekt gewesen, die Möglichkeit, die Straße so zu nutzen, wie man es quasi bei einer normalen Fahrt halt einfach nicht machen kann. Weil wir sehr früh gewesen sind, sind da sehr zügig hochgefahren. Und da muss ich sagen, so diese ersten Touring- und Landstraßeneindrücke gesammelt beim sportlichen Fahren auf der Hochalpenstraße, muss ich sagen, da hat mir das, was die Sitzposition verspricht, auch sich direkt so angefühlt, als wenn es ja, erfüllt wird, ne? Und du hast wirklich super Gefühl fürs Vorderrad, du kannst dich entspannt auf dem Motorrad bewegen und ich sag mal, die Bedingungen haben die Sportlichkeit so ein bisschen eingebremst, weil du natürlich trotzdem immer noch auf einer offiziellen Straße unterwegs bist und gleich auch eine Warnung für diejenigen, die da oben unterwegs sind, der Asphalt oder beziehungsweise die Gripbedingungen auf der Straße sind nicht so, wie sie vielleicht scheinen. Vor allen Dingen in den Kehren durch die Busse hast du da ja sehr, sehr viel
so super abgeschoben irgendwie, nenne ich es mal, gell?
Genau, also der Asphalt ist da teilweise wie poliert und ich habe irgendwann zwischendurch mal gedacht, oh, jetzt kommt das Heck so ganz leicht und es hat sich gar nicht mehr ein wenig Schräglage, jetzt nicht massiv viel Gas und trotzdem quasi das Ding über längere Zeit quasi angestellt wurde, denkst, boah, hier musst du schon aufpassen und konntest halt nicht so maximal sportlich fahren, wie man das vielleicht auf der Landstraße hätte machen können und wollen. Nichtsdestotrotz einfach der Motor gut, super laufruhig die ganze Geschichte, die Getriebestufung gelungen und es war wieder mal so dieser Beweis, diese 95 PS und 187 Newtonmeter sind es bei dem Modell, sind halt schon ein geiles Paket für die Landstraße. Ne? Du kannst halt wirklich fahren, das Ding auch mal ausringen, du hast wirklich mal das Gefühl, okay, ich gebe Vollgas, ne? Ich stelle das Ding auf Anschlag, du merkst, der Anschlag vom Gas kommt und es ist natürlich super, super befriedigend, wenn du das halt einfach machen kannst und die Geschichte gut vorwärts geht und du dann halt auch noch viel Gefühl und Vertrauen fürs Vorderrad in den Kehren hast. Also das war super cool und um die Geschichte sportlich abzurunden, gab es dann eben auch noch einen Moment auf dem Fahrsicherheitszentrum, bevor wir dahin kommen und es da so ein weiteres Highlight sozusagen gab. Nochmal die Frage an dich, was würdest du denn von so einem Motorrad erwarten? Weil ich musste während der Fahrt immer wieder an dich denken und habe gedacht, Jan muss unbedingt dieses Motorrad Probe fahren. Was wäre denn deine Erwartungshaltung? Weil du bist ja quasi, also A, preislich und auch von der Kategorie so gerade in der Phase, in der du halt was Neues suchst, so, ne? Was müsste denn so ein Bike für dich mitbringen?
Also ich glaube, das wäre so der Inbegriff von dieser eierlegenden Wollmilchsau mit Spaßfaktor. Also so wie es jetzt auch ausschaut und auch von der Leistung, ne? Einfach genug Punch, dass du genau dort, wo ihr unterwegs seid, dich das spritzig sportlich nach vorne trägt. So ein bisschen so diesen Kurvenräuber-Aspekt. Das heißt, sehr, sehr agil, kleinere Kurven, Strecken und so weiter, easy machbar. Gleichzeitig Fahrwerk ausreichend straff, dass du da schon auch Bock hast, über diese Straßen so ein bisschen zu fetzen. Hast du irgendwie die Motorleistung, hast du noch gar nicht gesagt, so, ne?
Also ich, doch, 95 PS, 87 Newtonmeter ja. Drehmoment, ja.
Genau, ich hätte jetzt so gesagt, so ja, um die 100, das wäre dann wahrscheinlich schon irgendwie so ganz nett. Und preislich, ja, natürlich irgendwie jetzt halt nicht so ein Superbike-Ding da, also wenn wir irgendwie die 10.000 irgendwie so um den Ding haben, wäre natürlich schön. Da weiß ich nicht, ob du das jetzt schon kommunizieren darfst, wobei es ja, Embargo ist ja vorbei und so.
Genau, also jetzt darf ich es offiziell noch nicht, aber wir nehmen ja auf und die Folge bleibt unter Verschluss, deswegen kann ich es dir jetzt schon erzählen und unsere Zuhörenden kriegen das jetzt auch direkt mit. Das Modell liegt preislich bei, halte ich fest, anders, was würdest du schätzen? Was kostet das Ding?
8,9.
Sehr gut geschätzt. Wirklich sehr gut geschätzt. Es kostet 8,7. 80 ist der Einstiegspreis in Deutschland, allerdings ohne Blipper, gibt nur einen Quickshifter und ein Tempomat ist dann natürlich auch nicht dabei. Den hatten wir bei unserem Modell mit dabei. Ist ein cooles Feature, muss ich sagen, vor allen Dingen, wenn du halt so ne, diese Zwischenpassagen hast, gerade so in dieser Ferienzeit auf den österreichischen Landstraßen, wenn du halt da stellst halt 85 ein und rollst halt hinterher, ne, kannst dich bequem draufsetzen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, auch so diese entspannte Sitzposition, entspannt, aber sportlich bei diesen Zwischenetappen, weil du die ja halt einfach auch hast und weil du
aber
diese Eierlegen...
Ich saß schon mal auf dem Vorgänger und da hatte ich das Gefühl, da bin ich von meiner BMW abgestiegen, dann da drauf gestiegen, ich fühlte mich so ein bisschen, als würde ich auf so einem Barhocker sitzen. Also irgendwie war der Kniewinkel jetzt nicht besonders spitz und man saß irgendwie mit dem Gesäß quasi direkt über den Füßen, wenn du so willst, ja?
Ja.
So wie ich halt auf einer Bar sitze und der Arm war relativ entspannt. War das da jetzt ähnlich?
Also das ist, anders, weil ja die Sitzposition anders ist, ne? Also weil die Sitzbank anders positioniert ist, die Sitzbank ist flacher geworden, das heißt, du bist im vorderen Bereich etwas höher und die Fußrasten sind ja 7 mm nach hinten gewandert. Also du hast automatisch die Füße weiter hinten, so wie du das halt
Okay,
bei
also
einer
ist verloren,
sportlichen
ja.
Fahrposition hast, so,
Ja.
ne? Und es ist sehr witzig, weil ich am Wochenende ja noch mit Malina unterwegs war und mit der CF Moto 800 NK gefahren bin, die ja quasi den sieben alten 97er Motor hat. Ne? Also es ist ja quasi genau dieses Segment, 95 PS oder beziehungsweise dieser Bereich und auch Naked Bike und habe so mit Marlena gedacht, oh ja, das ist super gut, taugt mir. Jetzt bin ich die KTM gefahren, das hat mir deutlich besser gefallen und heute Morgen, bevor wir die Aufnahme gemacht haben, war ich nochmal mit der CF Moto unterwegs und jetzt denke ich halt, boah, also da ist halt die, wenn du dynamisches Fahren magst, ne, die Sitzposition der KTM deutlich besser gelungen. Und ich habe jetzt extra nochmal geguckt und es gibt noch einen weiteren Punkt, der halt einfach massiv für die KTM spricht. Das ist die Elektronik und die, also grundsätzlich jede Form von Elektronik um dieses Motorrad. Und ich habe nochmal geguckt, die CF Moto 800 NK kostet aktuell 7.999. Also ist in Anführungsstrichen nur 700 € günstiger. Und das, was aber für mich Mehrwert stiftet, ist bei der KTM deutlich mehr wert als die 700 €. Was das alles ist, da kommen wir gleich drauf. Ich möchte noch ganz kurz was aufgreifen, was du besprochen hast, und das ist das Thema eierlegende Wollmilchsau. Ne? Ich habe ja, also ich muss dazu sagen, ich bin natürlich die 97 Duke jetzt nicht sportlich auf der Rennstrecke gefahren. Wir waren zwar auf diesem Fahrsicherheitszentrum, weil da der Grip aber auch unterirdisch schlecht war. Also das war so ein bisschen, also irgendwann habe ich mal gedacht, es gab zwei Kehren. Die eine, da wurde uns gesagt, fahrt da bitte vorsichtig und nur außen, es ist sehr rutschig. Und bei der anderen hat man quasi nur so eine Runde gefahren, die war nicht offiziell so Teil so einer zügigen Runde, wurde nichts dazu erzählt. Und ich habe irgendwann zwischendurch gedacht, Alter, habe ich jetzt einen Platten hinten? Weil auch da wieder dieses Gefühl war, du fährst kaum Schräglage, du fährst super langsam und das Hinterrad macht, was es will, weil es halt einfach so glatt war. Und ich gehe auch davon aus, dass halt dieser Dynamikteil von KTM deswegen in eine Gleichmäßigkeitsfahrt zum einen und ein Bremstest zum anderen umgemünzt wurde. Und bevor ich das erzähle, noch diese Sweet Spot-Geschichte. Ich habe ja immer für mich das Gefühl, die Triumph Street Triple 765 RS ist die eierlegende Wollmilchsau. Da würde ich jetzt fast sagen, rückt die 97 Duke in dieses Segment auf. Also es war schon sehr beeindruckend. Also A, wegen des Drehmoments, wegen der
Das ist eine
Sitzposition.
Ansage, weil wir alle wissen, wie sehr du die Triumph wirklich dafür gefeiert hast und geliebt hast, so.
Ja, also da muss ich sagen, boah, ich denke, da ist KTM schon ein großer Wurf gelungen. Und nochmal, ne, also das Motorrad sieht zwar optisch neu aus, es ist auch mehr als ein Facelift, aber im Endeffekt ist ja der Motor, also Antrieb ist der gleiche, die Geometrie, beziehungsweise nicht die Geometrie, sondern das Chassis ist das gleiche und ist ja, ne, nur eine Entwicklungsstufe, will ich jetzt mal sagen. Und trotzdem ist der Sprung so groß, das hätte ich einfach nicht erwartet. Und was eben noch einen großen Aspekt ausmacht, ist das Thema Elektronik. Ne? Ich habe angedeutet, es gab diesen Bremstest und da war mit dabei Lukas Höllbacher, aktueller Supermoto-Weltmeister. Der war auch der Stuntfahrer für das Video zur Promo von der neuen Duke und der hat halt quasi auch diesen Bremstest quasi mit eingeleitet. Ne? Also wir hatten einmal dieses Gleichmäßigkeitsfahren, gab es einen abgestimmten Parcours auf diesem Kurs, drei Runden in die eine Richtung, drei Runden in die andere Richtung und du musstest halt maximal gleichmäßig fahren. Um da vorne dabei zu sein, wurden halt die Zeiten gestoppt und es gab einen Bremstest. Und ich habe aber für mich so gedacht, okay, du kannst zwischen 80 und 100 km/h fahren und diejenigen, die das Moped am schnellsten zum Stehen bringen, gab es drei Messungen, die sind halt quasi auch dann in diesem Bereich für den besten Duke-Fahrer so, ne? Und ich habe gedacht, okay, du hast einfach nie die Möglichkeit, Vollbremsung zu üben und vor allen Dingen, und das ist halt jetzt das Außergewöhnliche, mit der Elektronik von KTM geht es halt mit steigendem Hinterrad, ne? Also du kannst so hart verzögern, dass das Hinterrad in der Luft ist, ohne dass es ABS regelt. So, ne? Du hast quasi nur mehr oder minder wie so einen Überschlagschutz. Und
Aber ist es, also ist es denn so gewollt?
ja, das ist eine Einstellung. Also du kannst natürlich ABS Standard, das so haben das die meisten auch gemacht. Also die meisten sind halt gefahren, weil sie ja quasi den maximal geringen Bremsweg wollten, sind sie halt nur knapp über 80 gefahren, haben da das ABS angehabt, ne, und quasi hinten mitgebremst und versucht halt quasi den Bremsweg so kurz wie möglich zu halten. Und ich wollte aber quasi mich dran gewöhnen, wie es ist, wenn das Hinterrad in der Luft ist, ne? Bin halt auch maximal schnell gefahren und wollte dann halt schauen, okay, wie viel kann ich denn an Bremsweg rausholen, wenn ich 100 km/h fahre? Wann hast du die Möglichkeit, Vollbremsung immer wieder zu machen, ja, aus 100 km/h, ne? Habe ich gedacht, okay, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Und der Lukas hat das halt einfach vorgemacht und der hat das halt einfach par excellence, ne? Du hast halt gesehen, der kommt halt an, bremst, Hinterrad geht es mal so, vielleicht 30, fast 40 Zentimeter in die Luft, also schon steil, richtig beamtlich. Und dann hast du gesehen, okay, der kommt jetzt an den Punkt, wo er zum Stehen kommt. Und dann hat er ganz sanft das Hinterrad abgesetzt, ne, über die Hand dosiert und ist dann halt quasi weitergefahren. So, ne? Und dann habe ich gedacht, okay, das ist halt was ich halt auch irgendwie machen möchte. So, das will ich probieren. Ja. So, ne? Und habe das dann halt gemacht und habe gedacht, Alter, wieso dauert das bei mir immer so lang? Bis ich dann halt gecheckt habe, okay, die anderen versuchen halt einfach maximal langsam zu fahren, also das Langsamste, was möglich ist, um halt in dieser Wertung zu bleiben. Und ich habe halt immer so gebremst, naja, am Anfang war ich so, ich glaube, mein erstes war aus 100 km/h 27,5 Meter bis zum völligen Stillstand. Dann war ich mal bei 30 so und habe dann halt auch ein bisschen mit Sitzposition experimentiert.
Aber alles mit diesem Setting, dazu, dass das Hinterrad hochgehen soll bei dir jetzt. Also
alles
jetzt
mit, also mit, genau, also ja, kein,
nicht
keine
das optimale ABS. Setting. Hast du denn mal einen Vergleich, das mit dem ABS regelt so, dass das Hinterrad nicht hochkommt, das gemacht?
Habe ich tatsächlich nicht, weil wenn du unter trockenen Bedingungen bremsen, also das waren ja optimale Bedingungen, ne?
Ja, ja.
Wenn du unter optimalen Bedingungen bremsen kannst, kannst du natürlich härter verzögern, wenn das ABS nicht regelt. Wenn du dazu in der Lage bist, das mit den Händen oder mit dem Finger zu dosieren, so, ne? Das ABS, sobald halt du Reibwertsprünge hast, ne, und das ABS irgendwie eingreifen muss, und das vielleicht auch früher regelt, also das regelt vielleicht schon, wenn das Hinterrad abheben will, aber du kannst mit leicht gestiegenem Hinterrad immer noch härter verzögern. So, ne?
Ja.
Das war so die Idee dahinter. Ja, und was ich eben auch versuchen wollte, dazu hatten wir halt einfach auch nicht die Gelegenheit. Also dieser Test war halt dreimal Messbremsung und danach war dieses der Teil eigentlich durch, aber wir konnten halt danach immer wieder bremsen. So, ne? Also wir konnten das halt trotzdem machen. Ich bin dann, weiß nicht, 12 Mal oder so in Folge, mindestens, würde ich sagen, 100 km/h Vollbremsung, wieder zurück, 100, also war eine kurze Runde, 100 km/h Vollbremsung, 100 km/h Vollbremsung und zwar immer voll rein, ne, weil ich ja maximal verzögern wollte und ich wollte halt auch das Hinterrad in der Luft einfach auch um ein Gefühl dafür zu bekommen, ne, weil das, ich habe ja irgendwie so eine Stoppie-Neigung, hat mich einfach interessiert und was total faszinierend war, du hast es halt einfach nicht geschafft, diese Bremse in die Knie zu zwingen. Also da war trotz 12 Mal Vollbremsung aus 100 km/h mit steigendem Hinterrad bis zum Stillstand in Folge hat sich an dem Druckpunkt nichts verändert. So, ne? Und das ist halt schon außergewöhnlich. Und jetzt komme ich noch zu diesem Elektronik-Feature, ne? Weil diese ABS-Einstellung ist ja eine Supermoto-ABS-Einstellung. Das heißt, da ist ja trotzdem Elektronik da, die funktioniert und regelt. Und das ist halt bei der CFMoto, die ich dann auch nochmal gefahren bin, ist das halt einfach unmöglich, ne? Die Elektronik arbeitet weder bei der Gasannahme so sauber, wie das bei der KTM der Fall ist, noch bei diesen Bremsen. Und das ist halt einfach so der große Mehrwert und ich glaube auch der große Unterschied. Das haben wir ja auch bei unserer Fahrt nach Bosnien gemerkt, ne? Dass halt alles, was die Hardware ist, vielleicht ähnlich, ne? Oder vergleichbar. Aber damit die Hardware richtig gut funktioniert, brauchst du halt heutzutage die passenden Elektroniksysteme, um das Maximum rauszuholen. Und das ist halt bei den chinesischen Motorrädern, die ich bis jetzt gefahren bin, noch nicht so gegeben. Und das wird eben auch so ein bisschen in Verbindung gebracht mit der Zeit, dem Know-how und den Testfahrern, die halt da quasi zur Verfügung stehen. Und da gab es auch noch eine witzige Anekdote, weil der Lukas Höllbacher ja dabei war, haben sie gesagt, ja okay, wir haben natürlich solche Leute, um die Motorräder zu entwickeln und die Probefahrten zu machen. Und die sind aber, also wenn du dich nur auf diese Leute verlässt, wirst du ein Motorrad haben, das Probleme hat, wenn normalsterbliche Leute sich draufsetzen.
Voll, klar, ja.
Weil die einfach dazu in der Lage sind, bei der Entwicklung bestimmte Schwachstellen des Motorrads zu umfahren. Ne? Also der hat er so ein Beispiel gebracht, der Augustin, der Produktmanager für dieses Modell, hat gemeint, ja, er ist halt das erste Mal mit dem Prototyp von der Duke 97 gefahren, hat gemeint, das bremst hinten überhaupt gar nicht richtig. Und der Testfahrer meinte, nee, wieso, überhaupt gar kein Problem, bei mir bremst das hervorragend so, ne? Er meinte, ja, wie machst du das denn? Er meinte, ja, ich mache mir den Fuß so und so und der steht bei mir so auf eine spezielle Rennfahrerart und Weise auf der Raste, ne? Macht halt überhaupt gar keine Probleme, wenn du halt immer so fährst. Der normale Otto, der halt quasi aber den Fuß einfach nur auf der Fußraste absetzt, ne? Und dann halt mit seinem unsensiblen Ding versucht, da den Hebel zu erreichen, kriegt das Ding halt nicht mit der Hinterradbremse nicht verzögert, ne? Funktioniert halt nicht. Oder was er halt auch gesagt hat, ne? Die haben Testfahrer, die sind natürlich alle mit der gleichen Entwicklung, mit dem gleichen Equipment ausgestattet, ne? Fahren mit dem Motorrad und du hast ja auch quasi den Verlauf von der Auspuffanlage und sowas, ne? Das wird ja quasi auch in den ersten Stufen so festgelegt. Und keine Beschwerden. Der Entwicklungsfahrer, der Produktmanager setzt sich drauf, meint, ich bleibe immer mit dem Stiefel hinten hängen, so. Das ist irgendwie scheiße. Und dann jeder von den Entwicklungsfahrern sagt, nö, haben wir dieses Problem nicht. Und da haben sie halt festgestellt, ja, die haben alle den gleichen Stiefel. Dieser gleiche Stiefel macht dieses Problem nicht. Wenn ich halt mit einem anderen Produkt draufstehe, bleibe ich halt hinten irgendwo hängen. So und hänge ein. So, ne? Und solche Sachen müssen halt in Anführungsstrichen gedacht werden und dann halt auch durch ein extrem umfangreiches Testprogramm herausgefahren und geführt, damit du halt wirklich ein massives, positives Produkt dann auf den Markt bringen kannst.
Aber jetzt War lass doch mal mega die Katze spannend. aus dem Sack. Hast du das Hinterrad jetzt mal richtig in die Höhe bekommen?
Ja, natürlich. Ja. Also jedes Mal. So, ne? Also es war, meine Idee war ja, ich fahre dahin, fang an so zu bremsen, wie ich normalerweise auf der Rennstrecke die Bremse anlege. Also halt nicht willenlos nur reinhacken, sondern mit so einem ersten Gefühl und dann halt voll zuziehen. So, ne? Und dann steigt das Hinterrad. Also es war auch immer so, dass ich gedacht habe, okay, krass, jetzt wird es schon so steil, dass ich halt versucht habe, mit dem Finger nachzudosieren. Hat natürlich nicht geklappt, wie bei Luki Höllbacher. So, der hat es natürlich deutlich besser gemacht. Aber es war schon immer so, du hast dann gemerkt, okay, jetzt greifst du wieder nach. Jetzt hat es auch leicht vorne blockiert, ne? Weil das System halt zulässt, Hinterrad nicht hoch genug, geht halt einfach. Und war mega, mega cool und ein Riesenmehrwert, weil ich ja denke, okay, wenn ich halt möchte, sportlich fahren, dann möchte ich halt nicht, dass das System oder das Motorrad mich einbremst. Ich habe das ja auch auf unserer Ausfahrt mit der TÜV Moto versucht, ne? Da hackt halt sofort das ABS rein, ne? Es ist unmöglich, als Nicht-Profi dich da ranzutasten, wenn du die nicht entsprechend funktionierende Elektronik hast.
Ja,
Ne?
ja, ja,
Ausstellen,
ja.
es ist verpflichtend, ABS müssen alle Motorräder haben. Und wenn es der Fall ist, möchte ich natürlich das, was am weitesten entwickelt ist. Und das ist halt einfach aktuell noch bei den europäischen Herstellern. Ist ja auch bei Ducati quasi ähnlich. Ne? Es ist auch was sie immer wieder erzählen. Ne? Was mit deren Elektronik möglich ist oder was deren Testfahrer gewohnt sind, was mit Elektronik möglich ist, ist ja bei vielen anderen Herstellern nicht der Fall. Und du liegst halt einfach auf der Schnauze, so, weil du.
Da sind wir dann umso mehr mal gespannt und den Bogen wieder zu schlagen. Vorhin haben wir kurz über die CF Moto und dem Geschwindigkeitsrekord gesprochen. Weil wenn die wirklich damit in die Superbike-Weltmeisterschaft gehen, dann muss die Elektronik natürlich auch astrein funktionieren, weil sonst wird es ja echt ein Killer. Wir wissen ja beide, dass das mittlerweile das Zünglein an der Waage oft genug ist, gerade bei den Motorrädern über 200 PS. Und gespannt bin ich auch. Bei Triumph hattest du ja, war das dieses oder letztes Jahr, ich weiß gar nicht mehr so genau, schon die Wheelie-Control im Blick, die dir quasi wirklich hilft, einen ewig langen Wheelie zu ziehen, also das richtig, richtig zulässt, wenn du das einlässt. Kommt jetzt als nächstes also die Stoppie-Control und wann kommt der Moment, in dem du dich nur noch draufsetzt und eh gar nichts mehr machen musst, weil das Motorrad für dich fährt? Wahrscheinlich gibt es ja bald irgend so ein Vision-Bike oder so, das dich dann damit auch um die Rennstrecke fährt, auf geschlossener Straße, also voll in die Seite reinbringt. Wir sind gespannt. Gibt's sonst noch eine Story rund um das KTM-Thema oder können wir den Stammtisch damit beschließen? Es war ja jetzt schon eine sensationell volle
Lange
Stunde.
Folge, ja.
Ja, aber du hast gesagt, es ist so viel passiert, deswegen wollen wir nichts untergehen lassen. Zum Glück habe ich die anderen Stories heute gar nicht erst platziert, die ich da noch mitbringe. Hört ihr aber in einer der nächsten bis viertnächsten Folgen, weil wir haben in der nächsten Folge einen supergeilen Gast. So viel kann man schon mal ankündigen. Da freue ich mich brutalst drauf. Eine
Ich
Legende,
auch,
muss ich
ja.
sagen.
Ja.
Begleitet mein Motorradleben, seit ich irgendwie denken kann. Also wirklich ein jung gebliebener Elefant, den wir da am Stammtisch und damit im Raum haben werden. Aber nochmal zurück, war es das von der KTM-Präsentation? Ansonsten bitte ich dich einfach um das abschließende Fazit, das ich dich immer frage bei solchen Sachen. Wer ist der Hauptkäufer, Käuferin? Wer von unseren Zuhörenden sollte sich jetzt angesprochen fühlen und denken, ha, wenn ich jetzt eine Kaufentscheidung treffen will und mir das überlege, da sollte ich die mit in die Auswahlliste nehmen?
Also, erst zur Frage Nummer eins, was war noch besonders? Man hat tatsächlich gespürt, wie besonders dieses Motorrad, dieses Modell und die Veranstaltung für KTM in der aktuellen Situation ist. Ich glaube, es war das erste Mal, dass ich mich daran erinnern kann. Ne, das stimmt nicht. Jetzt bei der Ducati-Präsentation war ja der Claudio Domenicali, also der CEO von Ducati, mit dabei. Und bei KTM war das jetzt ähnlich. Eh da war mit Stefan Reif der Board Member, also quasi ein Vorstandsmitglied für Thema Marketing, Vertrieb und After Sales, also quasi alles, was quasi nach dem Verkauf passiert, mit dabei und hat eben zum Ausdruck gebracht, abends in der Ansprache nach dem Fahr-Event, wie wichtig ihm das war, dass diese Veranstaltung stattfindet, die Eindrücke zu bekommen von den Journalisten und wie wichtig eben auch das Modell jetzt für den Restart von KTM ist und dass er sich sehr über das positive Feedback gefreut hat, was zum Motorrad kam und das muss man wirklich sagen, also es waren alle, egal wie groß, egal wie schwer, die jetzt dabei waren, von der Performance des Motorrads wirklich beeindruckt und sehr zufrieden. Und für wen das Motorrad geeignet ist, das habe ich zum Schluss Lukas Höllbacher gefragt. Wir hatten die Gelegenheit, nach diesem Bremstest so ein bisschen miteinander zu plaudern, habe das quasi auch ins Video mit eingebaut und habe ihn eben da auch gefragt, würdest du dir denn dieses Motorrad in die Garage stellen? Und er hat dann gemeint, ja, in Anführungsstrichen, ihm ging es ähnlich wie mir. Er hat sich quasi auf der Alte nie so hundertprozentig wohlgefühlt, weil es nicht so dieses, weil er eben den Zugang nicht so gefunden hat. Und er würde sich aber dieses Modell quasi in die Garage stellen, so als, nicht nur als Spaßbike, sondern eben als sportlicher Allrounder. Und ich glaube, in dieser Klasse spielt das in Anführungsstrichen auch. Ne? Du kannst es zum Commuten nutzen, um entspannt auf die Arbeit zu fahren. Du kannst es für die sehr sportliche Hausrunde nutzen. Das bringt die Elektronik mit, das bringt das Fahrwerk mit. Und du kannst es aber meines Erachtens auch nutzen, um eine größere Tour zu fahren, auch wenn das Motorrad jetzt dafür jetzt nicht vorgesehen ist. Also Rucksack auf und Wochenendtour sehe ich damit einfach problemlos. Und für diesen Eintrittspreis von 8.700 Euro, also wirklich ein ganz, ganz attraktives Paket. Und an der Stelle nochmal der Rat an dich, geh bei KTM in München vorbei, sobald das Motorrad verfügbar ist, was jetzt im Juli vermutlich noch passieren wird. Fahr mal damit und dann lass uns das gerne mal wissen, wie das ist. Also ich bin sehr gespannt. Vor allen Dingen, nachdem ich jetzt eben nochmal die CF Moto gefahren bin, wo ich sagen muss, okay, da ist für mich auf jeden Fall die Entscheidung klar. Also wenn, dann würde ich definitiv die KTM nehmen. Jan, weißt du noch, was ich dir vorhin zur Michelin-Aktion erzählt habe?
Ja, Mann, bis zum 30.06. einen Satz der teilnehmenden Michelin-Reifen kaufen und registrieren, sorgenfrei testen und bei Gefallen noch 30 Euro Zufriedenheitsprämie abstauben.
Korrekt. Etwas ganz Wesentliches habe ich aber vergessen. Denn mit dem Michelin Anarchy Adventure 2 ist auch der neue Testsieger in der Rubrik Schotterreifen deines Lieblingsmagazins Motorrad Teil der Aktion.
Junge, Testsieger, Zufriedenheitsgarantie und 30 Euro Prämie, da kann ja mal gar nicht schief gehen. Und der 80-20 Reifen ist genau das Richtige für meine kleine GS.
Und für die große deines Papas. Schick ihm am besten gleich den Link zur Michelin Aktion aus den Shownotes.
Darauf kannst du dich verlassen.
Wenig Aufpreis, viel mehr Leistung. Für meine Ansprüche, für meinen Wunsch so, ne?
Coole Sache, der Appell an mich ist aufgenommen. Das war damit dann der Gasgeflüster-Stammtisch für diese Woche, für diese Episode. Bleibt uns gewogen, ihr tut uns einen Riesengefallen, wenn ihr natürlich den Podcast folgt, abonniert, bewertet und vor allem mit Freundinnen und Freunden teilt. Das wäre riesengroß, das hilft uns auch bei der Ansprache zukünftiger Gäste, die natürlich dann sagen, hey cool, ihr habt viele Leute, die einschalten. Damit das so bleibt, wie gesagt, gerne weiterempfehlen. Super gute Sache für uns, kostenlos für euch. Vielen Dank dafür fürs Zuhören. Michel, vielen Dank. Und wir sehen uns jetzt in 3 Tagen auf der Rennstrecke. Ich habe so richtig Bock, bin ultra gespannt. Und auch die Eindrücke werden wir natürlich gebührend verarbeiten. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Tschüss.
Tschüss. Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen, über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer, ja. Mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin. Jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. So von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüster, der Soundtrack für den Asphalt, den ich hab. Gasgeflüster, der beste Motorrad-Podcast.